Moin und herzlich willkommen zur 106. Fotophonie. Diesmal machen wir eine ganz besondere Folge.
Quanda.
Ey, der Mann geht gleich nach Hause.
Quanda.
Also, eure Fragen, unsere Antworten.
Quanda.
Wir haben auf Instagram mal ganz spontan nachgefragt, was ihr so für Fragen an uns habt. Und wir versprechen die jetzt zeitnah, aber nicht unbedingt wahrheitsgemäß zu beantworten.
Quanda.
Der Frank liest die Fragen vor und er beantwortet die auch gleich ganz alleine.
Ja, das geht gleich los.
So, wir machen heute was Besonderes. Wir zeichnen zum zweiten Mal an einem Tag eine Folge auf.
Ich werde bekloppt.
Und wir sitzen immer noch in Hamburg zusammen.
Mhm.
Und wir machen gleich mal ein Experiment, weil manchmal muss man einfach damit rechnen, dass wir auch mal was Beklopptes machen.
Genau.
Der Frank hat einfach sein iPhone angeschmissen und hat auf Instagram in seinem Instagram-Account mit so einem, wie heißt das, Live-Video?
Ja, genau.
Oder ist das eine Insta-Story dann schon?
Nee, das landet in den Stories, aber es ist in Wahrheit ein Instagram-Live-Video, ja.
Ein Instagram-Live-Video gestartet und hat gefragt, was ihr so für Fragen an uns habt.
Genau.
Und davon haben wir uns mal eine Handvoll notiert und versuchen die jetzt der Reihe nach so gut wie möglich zu beantworten.
Ja.
Wir weisen gleich mal darauf hin, wir trinken dabei Bier.
Naja, und vor allem ist es so, das Format heißt Quanda.
Das heißt Q&A.
Also Quanda. Schöne Grüße an die Kollegen vom Crewcast.
Nein.
Die nennen das nämlich auch Quanda.
Ja.
Und ich mag eure Wortschöpfung von Quanda total. Der Dieter mag die gar nicht. Ich finde Quanda einfach geil.
Mir fällt gleich der Kopfhörer runter vor lauter Kopfschütteln.
Richtig.
Wie kann man nur Quanda sagen?
Richtig super.
Ja. Naja, gut.
So,
auf jeden Fall haben wir das schon mal geklärt.
Genau.
Der Frank nennt es Quanda.
Und der Dieter Q&A.
Richtig.
Also, wir haben eure Fragen eingesammelt. Wir haben gedacht, dass Instagram vielleicht die passende Plattform dafür ist, weil man zeitnah und sofort eine Antwort bekommt. Und wir haben einfach nochmal so ein gutes Stündchen Zeit. Und da haben wir gedacht, okay, eure Fragen einsammeln hilft dabei, uns eine Sendung zu produzieren. Und außerdem kam das, glaube ich, bei euch auch ganz gut an. Zumindest habt ihr das geschrieben. Und jetzt schauen wir mal, was wir für euch tun können. Wir haben leider nicht bei jeder Frage notieren können, wer sie gestellt hat, weil das ist ja tatsächlich sehr flüchtig, was den Instagram-Livestream betrifft. Aber bei vielen schon. Und jetzt starten wir mal mit Frage 1. Und die Frage 1 war...
Von Instagram-User 1 sozusagen.
Genau, von Instagram-User 1.
Wer es ist.
Genau.
Ja, toll.
Ich glaube, es war der Pixel-Pete, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Aha.
Und zwar ist die Frage, wie verhält es sich mit dem Dynamikumfang MFT verglichen mit APS-C oder Kleinbildsensoren?
Mhm.
Jetzt muss man dazu sagen, dass der Dieter und ich natürlich als MFT-User überwiegend in ihrem Lightroom-Katalogen im Moment MFT-Bilder sehen und auch keinen Vergleichs- und Versuchsaufbau dazu gemacht haben. Ich höre sehr viel Gutes aus dem Umfeld und aus der Community, was die ganz neuen großen Nikons betrifft, also Nikon D850 heißt das aktuelle Flaggschiff, glaube ich, mit Kleinbildsensor. Da höre ich sehr viel Gutes. Auf der anderen Seite ist es so, das ist ja allgemein bekannt, auch da stecken Sony-Sensoren drin.
Warte mal, bevor du dich hier schon wieder in die Details verlierst, Frank.
Ja.
Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was Dynamikumfang ist. Vielleicht willst du uns erstmal erklären, worum es hier eigentlich geht.
Ich dachte, wir beantworten Fragen und machen keine Erklärbär-Sendung. Jetzt weiß ich auch, warum du noch Fragen rausstreichen wolltest.
Ja.
Also Dynamikumfang bedeutet nichts anderes. Wie viele Grauabstufungen kann der Sensor zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt aufnehmen?
Bevor entweder Lichter ausbrennen, im kompletten Weiß wegbrennen,
genau,
und keine Information mehr da ist.
Oder schwarz abgesoffen ist.
Dunkle Details, also Details
verloren
im dunklen
gehen.
Bildbereich nicht mehr zu unterscheiden sind von
genau.
dem Nachbarpixel.
Genau, genau. Und ich erinnere mich sehr gut an Zeiten des digitalen Fotografiezeitalters, als es sehr wenig Dynamikumfang gab.
Ja.
Also irgendwas so im Bereich von, ich würde mal sagen, vielleicht damals 8 Blenden so.
Ja, bei der EM1 Mark 1 zum Beispiel.
Bei was?
Bei der EM1 Mark 1, das war ja furchtbar, da war ja kein Dynamikumfang.
Ich rede von so vor 20 Jahren ungefähr.
Ach so.
Ja.
Ah.
Da war es tatsächlich so, dass wenn man jetzt, ich sag mal, zum Beispiel schwarze Katze vor untergehender Sonne fotografieren wollte, man mit einem Scherenschnitt leben musste oder aber eben mit komplett ausgebranntem Himmel auch um die Sonne drumherum. Das ist heute immer noch schwer zu fotografieren, aber das passierte eben damals auch schon mit einem dunklen Baum vor grauem Himmel im Prinzip. Also es war ziemlich schwierig, etwas hochkontrastige Lichtbedingungen in einem Bild festzuhalten und überall drin Zeichnungen zu haben. So, das hat sich deutlich verbessert über die letzten Jahre, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, wir sprechen heute eher von irgendwas im Bereich zwischen 12 und 14 Blenden sowas. So roundabout, ich meine das mal über den dicken Daumen, und das ist ein großer Unterschied, ob du nur 12 oder 14 hast, weil das bedeutet nichts anderes, als es ist noch zweimal eine Verdopplung möglich, weil Blenden ist ja immer Verdopplung von Licht. Und das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich von Sensor zu Sensor. Auf der anderen Seite ist mein Gefühl, dass es weniger am Format hängt als an der Güte des Sensors. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie dicht sind die Pixel untergebracht, ohne jeden Zweifel.
Ja, wie ist der Sensoraufbau? Ja. Da gibt's ja verschiedenste Methoden, wie man Sensoren produzieren kann, wie die lichtempfindlichen Elemente angeordnet sind. Sie könnten auch hintereinander, also untereinander, könnte man sagen, gestackt liegen, wie es bei Foveon-Sensoren zum Beispiel der Fall ist. Alles das hat Einfluss darauf, wie die Fotoelektroden empfangen werden, also die Photonen, wie sie gespeichert werden können und ob es eben zu einem Überlaufen, sprich einem Weißausbrennen kommt, oder ob man vor lauter Gerausche das eine Schwarz nicht von dem anderen Schwarz unterscheiden kann.
Genau.
Also, das ist eine Sache, die muss man einfach mal sagen. Wir können jetzt auch nicht alle verschiedenen Sensor-Konstruktionsarten, die es so gibt, aufzählen hier und bewerten. Und die andere ist eben doch die Größe. Also da ist es tatsächlich so, dass größere Sensoren üblicherweise
etwas mehr Dynamikumfang haben als kleinere, genau. Aber ich sag jetzt mal was Freches, ein billiger APS-C-Sensor, der in so einem Consumer-Produkt eingebaut ist und beim Mediamarkt auf der Palette, ach, ich sollte den keinen Marktnamen nennen, ne? Auch bei den anderen Großflächenmärkten wie Saturn und wie sie alle heißen, für 2,99 mit Kit-Objektiv verkauft wird, dann ist ja die große Frage, ob nicht der vom Dynamikumfang vielleicht sogar schlechter ist als ein hochpreisiger und bewusst gut ausgewählter MFT-Sensor ist. Das können wir nicht genau sagen, weil wir keinen Vergleichsaufbau gemacht haben.
Es hängt auch nicht nur mit dem Sensor an sich zusammen, also dem Element, das Licht in Energie umwandelt, in Elektronen und Ladung, sondern vor allem mit der nachgeschalteten Bildverarbeitung in so einer Kamera, also der CPU und wie leistungsfähig die ist und wie gut die programmiert worden ist von den Entwicklern. Da kann nämlich ganz viel, ich sag mal,
Potenzial auch noch verschwendet werden oder gewonnen werden.
Und meistens ist es so, dass die Algorithmen sich entweder auf die Lichter konzentrieren und sagen, wir schützen möglichst die Informationen in den Lichtern und gucken, dass da alles sauber bleibt und nutzbar, oder vielleicht doch eher in den Schatten, so dass eine Kamera wenig rauscht. So an einem Ende,
wenn der Kontrastumfang zu groß
nur
wird,
die Wurst hat zwei Enden, aber der Dynamikumfang hat immer nur eins sozusagen. Da ist irgendwo immer mal ein Problem, und da muss man mit der, also auf der einen Seite hat man was Gutes, auf der anderen Seite ist es dann meistens nicht so gut. Also keiner kann so weit zaubern.
Ich glaube aber in der Tat, da hängt es ein bisschen mit der Spec zusammen, wie man den eingekauft hat, weil man kauft natürlich normalerweise keinen richtig geilen Sensor. Jetzt ist das nochmal bei Sony zum Beispiel, und macht dann eine Elektronik dahinter, die quasi all die Vorteile, die man teuer bezahlt hat, im Zukauf wieder kaputt, weil man nicht ordentlich programmieren kann. Also das mag es auch geben, keine Frage, auch wenn Entwicklungskosten gespart werden müssen oder irgend so etwas. Aber wie gesagt, ich habe von der 850, von der Nikon D850 sehr viel Gutes gehört, aber ich finde auch den Dynamikumfang im Moment von unserer, wie heißt die wir benutzen, EM1 Mark II, wirklich beeindruckend, was da noch geht und was da so aufgezeichnet wird. Ich glaube tatsächlich, es hängt auch so ein bisschen
man muss herausfinden bei seiner Kamera,
wie tickt der Sensor.
Genau, ist das eher so einer, der in den Lichtern noch Spielraum absolut, nach oben hat?
Absolut.
Ja, das findet man ja beim Bearbeiten der RAWs dann relativ schnell raus, ob man eher überbelichten kann oder ob man so einen Sensor hat, der untenrum, also in den Schatten, sehr viel Spielraum noch zur Verfügung stellt und man die Schatten sehr gut aufhellen kann, ohne dass Rauschen zutage tritt.
Ja.
Das muss man ausprobieren. Ja.
Da ist meine Erfahrung, vielleicht für die, die es interessiert, und wahrscheinlich interessiert es hier welche, weil ich nehme an, das hören wie immer Micro Four Thirds User zu. Meine Erfahrung ist, ich belichte schon nach rechts, also exposed to the right. Ich sehe zu, dass das Histogramm dass das möglichst weit nach rechts ausgenutzt wird. Aber ich lebe damit, dass unter Umständen Schatten abgesoffen sind, weil die aufzuhellen geht deutlich besser, als nach links zu belichten und zu sagen, Achtung, ich lasse es oben ausbrennen, weil das Ausgebrannte wiederherstellen ist mit unserem Sensor leider nicht so richtig gut möglich, finde ich.
Ja, aber wie gesagt, der entscheidende Faktor ist to the right und nicht over the right.
Genau.
Ne? Also schon reichlich belichten, aber gucken, dass im Histogramm oben möglichst kein abgeschnittene Spitze sozusagen entsteht. Also keine Häufung von Tonwerten in den Lichtern ist, weil dann ist es da ausgebrannt und das kriegt man meistens nicht zurück.
Richtig.
So. Ansonsten, ja, wie gesagt, in der Reihenfolge, ne? Die Größe der Sensoren, MFT, APS-C, Kleinbild, so vom Generellen würde man sagen, die Kleinbildsensoren von der Fläche her größer als die anderen beiden, die sind meistens, was den Dynamikumfang geht, doch besser aufgestellt. Aber wie gesagt, es gibt dann auch nachgeschaltete Elektronik, wie die CPU sozusagen in der Kamera, die das ganze Bild baut, die viel rausreißen kann. Also das kommt immer aufs Gesamtpaket an. Kann man so, also ganz schlecht mit einem mit einem Satz beantworten, das Ganze.
Aber man konnte das noch besser beantworten als die zweite Frage.
Ja.
Die zweite Frage, da geht es nämlich überwiegend um Einhörner und Glitter.
Richtig.
Und da hat nämlich die Nina gefragt, ob wir ihr Tipps geben können, wie man sich einen Leuchtstab fürs Lightpainting baut. Sie meint eine Drehhilfe.
Am liebsten nehmen wir auch an.
Nee, das hat sie geschrieben. Ich hatte ihn auch gefragt.
Ja.
Sie meint eine Drehhilfe und das am liebsten selbst leuchtend, gerne auch mit Akku. Und natürlich soll sie mit Glittern und Einhörnern bedruckt sein, damit es auch noch schön aussieht. Mhm. Das lassen wir mal außen vor, weil das ist uns eigentlich scheißegal, wie es aussieht. Ne? Wir sind keine Ästheten, wir sind Männer.
Ja, vor allem praktisch sein. Muss man mal ganz klar sagen, die Drehhilfe sieht man ja nachher auf dem fertigen Lab-Foto nicht.
Richtig.
Hoffentlich.
Außer man hat die selbstleuchtenden Dinge so programmiert, dass Einhornmuster entstehen.
Ah, so ein Pixelstick.
Richtig, sowas in der Richtung.
Ja. Das könnte man natürlich nehmen.
Auf jeden Fall.
Ja. Naja.
So, also, ja, für die, die sich fragen, was ist Lightpainting, was ist ein Stab und was ist eine Drehhilfe dafür, fangen wir auch mal ganz vorne an.
Da empfehlen wir doch eine Folge Fotophonie.
Auf jeden Fall.
Da haben wir nämlich mal was so aufgenommen.
Richtig.
Ich müsste das jetzt aber raussuchen.
Ist egal.
Wer ist denn von uns beiden jetzt schneller?
Das findet ihr auch so, welche Folge es gewesen ist. Haben wir eine Folge
mal, du fängst schon mal an zu reden.
Mit dem Jan Leonardo Wöllert. Es ist also im Prinzip, Lightpainting ist etwas, ihr malt mit künstlichen Lichtquellen vor dem Objektiv eurer Kamera und habt dabei den Verschluss geöffnet im sogenannten Bulb-Modus. So, das ist das Thema Lightpainting. Und man braucht manchmal einen Leuchtstab, um geometrische Formen geführt darstellen zu können. Also stellt euch vor, ihr würdet jetzt wild mit so einer Taschenlampe vor eurer Kameraöffnung, vor der Objektivöffnung rumwedeln, dann bekommt ihr ein wirres und nicht reproduzierbares Muster. Und manchmal möchte man ein reproduzierbares und geordnetes Muster. Das ganz übliche Muster ist eine Kugel. Das Ding heißt Orb. Und wenn man das bauen möchte, oder vielleicht auch eine Scheibe, das ist dann ein quasi eindimensionaler Orb, dann braucht man irgendetwas, wo die Lampen geführt und definiert im Kreis bewegt werden können. Und das könnte man machen mit Schleudern. So an so einem Band im Kreis schleudern. Dann hat man eine leichte Umwucht, weil während man schleudert, man kann nicht auf einen Punkt schleudern. Das ist auch jedem klar, der schon mal versucht hat, etwas im Kreis zu schleudern. Also ist ein Stab ganz gut geeignet, ein starrer, fester Stab. Und da fragt die Nina nach, was können wir da empfehlen und wie baut man sich so ein Ding? Hast du die Folge rausgefunden mittlerweile?
Ja. Die Folge zum Lab an sich, wenn man das nochmal hören will, ist die Fotophonie Folge 32.
Sehr gut.
Lightpainting mit Jan Leonardo Wöllert.
Jawohl.
Herzliche Grüße an Jan Leo an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Der uns ja wahrscheinlich immer noch zuhört.
Da gehe ich ganz fest von aus und ansonsten schickt ihn den Link.
Genau. Der hat nämlich am 31. Dezember 2015 mit uns damals die berühmte Silvesterfolge aufgenommen. Mhm. Ja, da haben wir in der Fotophonie quasi Feuerwerk abgebracht.
Richtig.
Ja. So, also da könnt ihr nochmal die Grundlagen für Light Art Performance Photography nachhören, wenn ihr möchtet. Ansonsten zum Stab bauen. Also ich kann ja mal sagen, was ich gemacht habe.
Ja.
Ich habe mir im Baumarkt Alu-Vierkantprofile besorgt.
Ja.
2x1 Meter könnte man sagen. Beziehungsweise 1-2 Meter Stück habe ich in der Mitte durchgeschnitten.
Ja.
Hab da ein kleineres Vierkantprofil dazwischen gesetzt, also sozusagen im Durchmesser könnte man jetzt sagen, geringer. Ja. Das passte genau rein. Also es gibt die etwas mit größerem Durchmesser und die etwas mit kleinerem. Also ne, ich habe noch ein zweites mit kleinerem Durchmesser gekauft. Durch das kleinere habe ich eine Schraube also erstmal 2 Löcher gebohrt, dann die Schraube durchgesteckt, mit einer Mutter das Ganze an dem kleineren Aluprofil befestigt.
Da hast du bestimmt ein Foto von.
Nee, habe ich nichts von. Ich müsste eins machen, aber ich weiß gerade nicht, wo die Drehhilfe ist, ehrlich gesagt.
Okay.
So, warum habe ich das zweigeteilt? Also das ist deswegen zweigeteilt, weil man dann aus 2x1 Meter und diesem kleineren Mittelstück kann man die größeren auf das Mittelstück draufstecken, sichert die dann auch nochmal mit Splinten oder mit irgendeiner anderen Sache, die man sich einfallen lässt. Und dann hat man einen sehr gut transportablen 2-Meter-Stab, weil 2 Meter Durchmesser zum Drehen ist schon ganz nett, aber zum Transportieren immer blöd.
Absolut.
So, und Vierkant-Dinger habe ich genommen, weil man da besser durchbohren kann. Und sich die auch besser ineinander stecken lassen.
Ja. Viele benutzen ja, wissen wir auch von Workshops, auch Jan hat es lange Zeit benutzt, so Rankhilfen aus dem Baumarkt, wo so ganz dünnwandige, kunststoffbeschichtete Aluminiumstäbe.
Ja.
Die sind aber zum Verbinden nicht ganz so trivial.
Und man kann ganz schlecht eine Schraube durch
absolut
montieren, damit man da den Akkuschrauber nachher dran festkriegt zum Drehen, zum Automat.
Dicke Warnung. Benutzt nicht zu Anfang Akkuschrauber, euch fliegt das Ding an den Kopf.
Ja, stimmt. So. Also wenn Akkuschrauber, dann auch Bauhelm oder Motorfahrerhelm
benutzt. So, also ich habe da tatsächlich auch Vierkantstäbe, überwiegend 2 Meter lange, aber ich habe auch 2 mobile Lösungen. Einmal so eine ähnliche, wie der Dieter sie gerade beschrieben hat, nur ich habe in der Mitte kein weiteres im geringeren Durchmesser befindliches Vierkantrohr, sondern einen Vierkantrohrverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Und darin ist das Ganze montiert. Oder aber ich habe eine Lösung für dich, Nina, die ist ganz easy und vor allem ganz billig und ganz toll zu benutzen. IKEA-Gardinenstange.
Ah, ja.
Diese IKEA-Gardinenstangen bestehen in der Regel aus zwei Teilen und können ineinander geschoben werden, sodass du für dein Fenster nicht ein passendes Maß kaufen musst, sondern einfach nur die Stange auf das passende Maß ausfährst. Und die benutze ich fürs Reisen zum Beispiel. Da habe ich eine Gardinenstange, die ist ausgefahren, 1,50 oder irgend sowas, glaube ich. Also 2 x 80 cm nehme ich mal an, die Stücke. Und die haben so einen kleinen Verbinder, den öffnet man, zieht das Ding auseinander und dann kann die ganze wilde Fahrt losgehen. Mhm. Da leuchtet aber noch nichts selber, weder bei Dieters Lösung noch bei meiner. Nee. Im Gegenteil.
Also wenn du was Selbstleuchtendes haben willst, kauf dir im Angelbedarf einen Knickstab, also ne, Knicklicht.
Ja, das.
Der leuchtet schön selber.
Genau, die sind meistens nicht ganz so lang und du brauchst eine relativ offene Blende, damit die das wenige Licht, was der macht, überhaupt einfangen können, die Kameras. Ansonsten gibt's fertige Lösungen, hat Dieter ja schon erwähnt, zum Beispiel den Pixel Stick. Es gibt mittlerweile auch eine zweite Lösung, von der ich den Namen gerade nicht weiß.
Ja, stimmt, ich weiß sie auch nicht.
Aber wir gucken mal, ob wir es für die Shownotes zusammenkriegen. Hm. Ja, aber ich würde mal mit so einem. Zum Lightpainting braucht man eigentlich nichts anderes als irgendwas zum Drehen und 1 bis 2 Lampen. Und dann kann die wilde Fahrt losgehen. Und ja, damit würde ich starten.
Du brauchst immer zu der Lampe, die du an deinen Stab montierst, brauchst du immer das Gegengewicht auf der anderen Seite, damit das gleichmäßig ausgewuchtet ist. Sonst kriegst du keine saubere Drehung gedreht.
Genau.
So, warum, nochmal ganz kurz zurück auf den Anfang. Du hast ja gesagt Bänder, also irgendwas an eine Schnur oder Kette oder an Band anbamseln und dann um den Kopf schwingen. Hast du gesagt, okay, wird ungleichmäßig, weil man bergauf drehen muss sozusagen an der Einstellung, hinterher fällt es runter. Hat aber noch einen zweiten großen Nachteil.
Auf jeden Fall.
Am Band was zu machen.
Auf jeden Fall. Also man kann zum Beispiel kein Licht in der Mitte machen.
Ja, genau. So,
weil schleudern, da muss der Schwerpunkt dieses ganzen Gedrehgebämsels möglichst außen sein. Und manchmal möchte man Licht in der Mitte machen beim Drehen. Und das ist es besser, wenn es eine starre Einrichtung ist. Insofern.
Und der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus wollte bei einem Band ist, wenn du da eine schöne, schwere Taschenlampe dran hast, die auch toll leuchtet und du willst jetzt aufhören mit der Drehung und du hast das unglückliche Pech, dass du genau aufhörst, während die Lampe über deinem Kopf gerade schwebt. In dem Moment hörst du auf, weiter zu drehen. Rate mal, wohin die Lampe fällt.
Ja.
Also da ist wieder der Bauhelm wichtig.
Richtig.
Also Bänder ist keine Lösung für Lab.
Sehr gut. So, kommen wir zur nächsten Frage.
Ja, da möchte jemand wissen, was ist das empfohlene Weitwinkelobjektiv von Olympus, beziehungsweise für Olympus, wurde, glaube ich, gefragt, für die Landschaftsfotografie.
Richtig.
Ja, dann ist ja mal was los hier.
Tja, das ist nicht so ganz trivial zu beantworten, finde ich. Also vor einem Jahr hätte ich gesagt, das ist für mich ganz klar. Ich hatte nur eins, was dafür vernünftig geeignet war und das habe ich auch gern benutzt. Ich sage aber gleich die zwei Nachteile, die das ganze Ding hat. Also ich glaube, Dieter und ich sind uns einig, richtig gut geeignet ist das 7 bis 14 pro Objektiv Blende 2.8 von Olympus.
Schönes
für
Stück.
Landschaftsfotografie.
Ja.
Das ist ein cooles Objektiv. Das Schöne ist, es ist ein Zoom. Der Nachteil ist, das benutzt ihr höchstwahrscheinlich immer bei 7 mm.
Ich wollte sagen, der Nachteil ist, es ist ein Zoom.
Genau, weil es ist deswegen ziemlich groß, weil es ein Zoom ist. Das könnte viel kleiner gebaut sein, wenn es nur 7 mm hätte und die 14 nicht mit abdecken würde nach oben hin. Aber wenn man mal zoomen möchte, dann ist es auch praktisch, muss man ganz klar sagen. Dafür ist ja ganz, ganz witzig. Der größte Nachteil ist, wenn du es für die Landschaftsfotografie kaufst, und ich glaube, wir haben hier zig Folgen gerade zu Beginn der Fotofonie zum Thema Filter im Programm gehabt, dann rechne damit, dass du ungefähr denselben Preis, ich glaube, auf der Straße kostet das Ding im Moment sowas 1.100 ein paar zerhackte Euro und ich glaube offiziell 1.300 nach wie vor, wenn du das kaufst, dass du ungefähr denselben Preis in Filter investieren wollen wirst.
Ja, vor allem erstmal einen vernünftigen Halter.
Genau.
Und dann die ganzen großen Filterscheiben mit 150 mm Breite, weil kleiner geht nicht, dann hast du Vignettierung.
Genau.
Und ich sag mal, Filter gehören zur Landschaftsfotografie dazu, wie das Weitwinkelobjektiv dann.
So sieht's aus. Und da du explizit zur Landschaft gefragt hast, wirst du damit rechnen müssen, wir beide benutzen ja unterschiedliche Systeme. Der Dieter benutzt den Haider-Filterhalter und die Haider-Filter dazu, habe ich auch eine ganze Zeit benutzt.
Da muss ich inzwischen sagen, nachdem ich das System, was du benutzt, gesehen hast, von Rollei, den Halter, wenn ich den Haider jetzt nicht hätte, würde ich den von Rollei kaufen wollen im Moment.
Jetzt müssen wir ein Disclaimer machen. Ich habe den Rollei nicht gekauft. Ich habe den Haider ja damals gekauft.
Ja,
habe den auch noch, aber den Rollei habe ich nicht gekauft. Aber es ging mir auch mehr um was anderes. Der Halter kostet in beiden Systemen sowas gute 150 Euro, sage ich jetzt mal. Und jede Filterscheibe ungefähr dasselbe. Mhm. Und dann brauchst du für die Landschaftsfotografie auf alle Fälle, kann ich jetzt schon versprechen, einen Polfilter, weil man möchte so Spiegelung wegmachen. Der ist für den Himmel blau machen nicht so gut geeignet.
Du kannst damit auch das Grün von Pflanzen satter machen.
Genau. Dann willst du einen Graufilter haben und zwar auf alle Fälle einen starken, also so 10 oder 11 Blenden. Und da du ein bisschen flexibel sein möchtest, willst du wahrscheinlich einen zweiten, einen schwächeren, so einen 3-Blenden-Filter.
So, und dann brauchst du noch einen Verlaufsfilter.
Einen harten und einen
weichen.
Soften. Und wenn du nur am Meer fotografierst, viel Sonnenuntergänge, willst du noch einen Reverse-Filter haben und dann reden wir halt über 5, 6, 7, 8 Filter, die alle 150 Euro plus kosten und dann weißt du, wo die Reise hingeht. Das wird teuer.
So, das ist das Problem mit dem 7 bis 14.
Genau.
Aber es gibt ja auch noch andere Weitwinkelobjektive. Gehen wir mal zur Festbrennweite.
Ja, es gibt natürlich diverse Weitwinkelobjektive auch von Olympus und Panasonic fürs System, muss man ganz klar sagen, auch Festbrennweiten. Also sowas wie 17 mm ist im Zweifel ja auch ein Weitwinkel noch.
Absolut.
Ja?
Ich glaube, es gibt auch 12.
Genau, 12 mm, 2.0 gibt es auch noch.
Ja.
Genau. Ich selber benutze im Moment ein 7,5, wie heißt die Firma?
Laowa.
Genau, ein 7,5 mm Laowa. Das ist ein voll manuelles Objektiv. Das heißt, keine Blendenübertragung, keine Autofokusübertragung, ist aber bei 7,5 mm auch ziemlich Banane.
Wollte ich gerade sagen, es tut nicht weh, weil bei genau. Landschaft bewegt sich auch nicht schnell, genau. Wo du einen Autofokus verbräuchtest.
Und unter uns ein bisschen abgeblendet, so auf Blende 5,6 oder sowas,
genau.
Ist die Schärfentiefe auch von 2 Meter bis unendlich, wenn du auf kurz vor unendlich fokussierst, manuell. Also es hat einen manuellen Blendenring, der fängt eben bei Blende 2,0 an und hat keinen Autofokus, sondern einen manuellen Fokus. Dafür habe ich Focus Peaking auf eine der Fronttasten gelegt, wo ich über den Griff sowieso anfasse und stelle das Peaking kurz ein, wenn ich manuell fokussieren muss. Das Schöne ist, das ist ja, so.
Bei der Landschaftsfotografie würde ich weniger das Focus Peaking benutzen, sondern lieber die Sucherlupe,
also
die Vergrößerung, dass ich bis auf 10-fach reinzoomen kann ins Sucherbild und da scharf stellen, wo ich scharf haben will.
Ich benutze das in Kombination, also quasi Magnify und Peaking.
Okay, ist aber viel drumherum geredet
jetzt.
Das Schöne bei dem Laowa 7,5 mm ist, dass es viel, viel kleiner,
genau,
das leichter, ist, billiger
genau.
Und du hast ein vernünftiges Filtergewinde vorne dran, brauchst keinen so teuren Filterhalter kaufen und auch die Filterscheiben sind sehr, sehr viel kleiner.
Genau, also es hat 46 mm Filterdurchmesser und ich kann mit dem Rollei-Filterhalter mit 100 mm Filtern fotografieren, obwohl der Winkel ja auch sehr weitwinklig ist. Der Halter sitzt so dicht vor der Frontlinse, weil die eben nicht gebogen ist, sondern glatt. Dass man mit 100 Millimetern auskommt. Und das macht das ganze Filtersystem
deutlich billiger.
Aber jetzt kommt das Entscheidende und vor allem transportabler.
Ja.
So, also billiger, die Filter kosten ja auch 130 oder 120 oder irgend sowas. Aber es ist viel transportabler, weil du diese riesen Lappen nicht hast. Diese 150er Filter, gerade 150 mal 200, also die Verlaufsfilter, die eben rechteckig sind, sind halt unhandlich. So, insofern im Moment benutze ich das viel. Ja, aber das musst du am Ende selber wissen und nach Geldbeutel entscheiden. Also ich finde nach wie vor auch das 7 bis 14 ein echt geiles Objektiv. Ich finde, da wo ich mit dem Auto hinfahre und Filter und Gewicht aufgrund von Flugzeug keine Rolle spielen, da nehme ich das nach wie vor gerne.
So, und wahrscheinlich fragst du dich jetzt auch noch, was ist denn mit dem Panasonic-Objektiv? Da gibt es doch auch noch ein schönes.
Zwei sogar.
Ja, das 7 bis 14 hatten wir ja mal 4.0. Mhm. Wir haben es das kleine Scheißerchen genannt, weil es gab mal nichts anderes als dieses für Weitwinkel, haben wir das gekauft. Das hat den Vorteil, du kannst da einen etwas billigeren Filterhalter nehmen, der auch nur mit 100 mm Scheiben sogar betreibbar ist.
Ja.
Aber jetzt hast du ja speziell für Olympus gefragt und da können wir dir nur raten, lieber nicht in unseren Augen. Also wir fanden das Panasonic-Objektiv an Olympus Kameras nicht die beste Lösung. Da haben wir ein paar optische Effekte gehabt, die wir nicht so gut fanden.
Ja, gibt aber eine Ergänzung aus dem Hause Panasonic und zwar ein 8 bis 18, 2,8 bis 4,0 mit Filtergewinde vorne. Habe ich letztes Wochenende hier auf einem Workshop gesehen bei einem Teilnehmer. Habe mal schnell zwei Probeaufnahmen gemacht, im Gegenlicht, einfach nur um zu gucken, wie das so wird. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Hat eben auch ein Filtergewinde und brauchst keinen Spezialhalter. Wenn du sagst, die 8 mm reichen mir, guck da nochmal drauf. Und wenn du es richtig günstig und als Zoom haben möchtest, wäre vielleicht auch das 9 bis 18 von Olympus noch eine Lösung.
Das wäre nämlich jetzt auch noch mein Favorit gewesen.
Ist zwar so ein bisschen Plaste und Elaste, muss man fairerweise sagen, es ist halt kein Pro-Objektiv.
Nö.
Aber,
also nicht wasserdicht.
Genau.
Beispiel. Aber
9 mm ist 18 mm Kleinbild. Das ist nicht so ein schlechter Winkel, sondern das ist ziemlich weitwinklig. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch was. Und gerade für, wenn ich einen Zoomen möchte und nicht ganz so viel Geld ausgeben, ist man vielleicht auch da auf.
Und vor allem gut. Klein und leicht.
Ja.
Also damit bist du ganz schlank unterwegs. Ja. Und es passen, wie gesagt, auch Filterhalter an das Filtergewinde.
Genau.
Kleine Filterscheiben reichen völlig aus. Bombensache.
Auf jeden Fall.
So, ich glaube, das war ausführlich zu dem Thema.
Sehr gut.
Womit geht's weiter?
Das nächste Thema war Blitzen bei Gegenlicht in der Porträtfotografie.
Ja, machen wir nicht weiter. Nächstes Thema.
Doch, machen wir ganz kurz. Natürlich, das ist ein spannendes Thema für viele. Das weiß ich auch. Deswegen machen wir es auch auf vielen Workshops und auf vielen Reisen, ehrlicherweise. Das ist nicht ganz trivial, das jetzt hier in so einem Podcast zu erklären. Ich versuche es trotzdem. Der Trick bei der ganzen Nummer ist, auf den Hintergrund zu belichten. Also die Belichtung an der Kamera so einzustellen, dass der Hintergrund eine vernünftige Belichtung hat, vielleicht sogar eher einen kleinen Ticken zu dunkel. Und das Licht vorne beim Porträt mit dem Blitz zu regeln und den Blitz manuell einzuregeln, sodass das Licht im Vordergrund so hell ist, dass es den Unterschied ausgleicht zum Hintergrund. Denn was würde passieren, wenn man jetzt im Gegenlicht ein Porträt schießen würde und würde auf den Hintergrund belichten? Man würde im Vordergrund einen Scherenschnitt der Person erzeugen, weil die würde im Dunkeln stehen. Und jetzt muss die aufgehellt werden. Das macht man üblicherweise mit dem Blitz. Der wird dann manuell eingeregelt. Und das würde ich auch manuell machen. Da würde ich kein, wie heißt das hier, ETTL HSS, und diesen ganzen Krempel, alles an weg. Automatiken, genau. Würde ich ja alles ausschalten, weil normalerweise bei diesen Gegenlichtsituationen verändert sich das Licht ja nicht so plötzlich, sondern es ist einmal fest. Und dann möchte man mit konstanten Lichtbedingungen mehrere Fotos machen können. Und so würde ich dabei vorgehen.
Und du brauchst einen relativ leistungsstarken Blitz von vorne.
Das hängt ein bisschen davon ab, wie hell ist das die Gegenlichtsituation. Aber jetzt so der Klassiker, ne? So ein Pärchen vor Sonnenuntergang, da glaubt mir, da braucht ihr was anderes als ein Aufsteckblitzgerät von einem Kamerahersteller. Mhm. Da braucht ihr Bums. Und zwar so viel, wie ihr am Markt bekommen könnt.
Ja, ich sag mal so 600 Wattsekunden
auf. Da geht der Spaß los, genau.
Genau. Ja. Am besten transportabel und mit Akku, weil am Strand mit einem Generator sich noch abschleppen, macht auch keinen Spaß.
Und ich rate davon ab, einen der Hersteller zu wählen, die noch Bleigier-Akkus einsetzen, weil dann hilft euch auch der Akku nichts, weil er ist so schwer, dass das quasi nicht vernünftig transportabel ist. Mhm.
So, dann kommen wir zu einer Frage, da verstehe ich die Frage schon nicht, aber ich bin gespannt, was Frank für eine Antwort darauf findet.
Ach, du liebes
Wissen. Hier geht es darum, jemand hat sich gewünscht, irgendwas zu erfahren über das Thema Fotoreisen, Social Media und GoPro oder vielleicht alles zusammen oder auch nicht. Ich habe die Frage gar nicht verstanden, sorry.
Okay, die Frage lautet, soweit ich mich erinnere, ob es mal eine Fotoreise zum Thema Social Media und GoPro geben wird. So,
also. Was ist denn eine Fotoreise zu Social Media?
Na gut, du weißt ja, viele der Kollegen, die im Web als Fototrainer, Dozenten oder ähnliches unterwegs sind, bieten neuerdings auch Dinge wie Social Media Seminare an.
Ach so, und das aber nur eben, während man Urlaub macht, so nebenbei.
Sowas in der Richtung.
Ah, okay, weil ich dachte, Fotoreise ist für mich eine Reise, wo ich Fotos mache.
So verstehe ich.
Da habe ich mit Social Media dann in dem Moment eigentlich wenig am Hut.
Ja, aber die beiden Dinge greifen ja schon so ein bisschen ineinander. Also gerade Fotos sind für Social Media ja nicht so ganz unwesentlich.
Ja gut, das stimmt.
So, unter uns. Ich habe da im Moment, ich sag mal, für dieses Jahr in keinem Fall Ambitionen, sowas zu machen. Und überhaupt kann ich heute nicht hundertprozentig beantworten. Ich persönlich ist wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass ich mich theoretisch in dem Social Media Ding einigermaßen auskenne. Aber es gibt natürlich Social Media Fachleute. Und da meine ich nicht die Kollegen alle aus der Fotoszene. Da gibt es auch den einen oder anderen. Aber so ganz generell Menschen, die sich nur auf das Thema Social Media konzentriert haben und darauf spezialisiert haben, die können höchstwahrscheinlich mehr dazu beitragen, dass man in Social Media besser wird. Und da ist es auch nicht so wahnsinnig relevant, ob man Fotograf ist oder einen Friseurladen hat, was das Thema betrifft. Da gibt's ein paar Abstufungen bestimmt in dem, was man tun kann, um mehr Follower und damit mehr Kunden zu generieren. Aber ich habe das nicht auf dem Schirm im Moment. Und zum Thema GoPro. So eine GoPro kannst du auf jede Fotoreise mitbringen. Und ich erzähle dir gerne auch drei Worte dazu, wie man damit ein Foto macht oder auch damit filmt. Ich weiß auch, wie die Dinger funktionieren. Und ich habe auch nach wie vor eine. Aber nur für GoPro-Fotografen eine Reise anzubieten, liegt mir wirklich fern.
Ja, und vor allem, wer nimmt denn heute noch eine GoPro mit? Der gewiefte Fotograf hat eine Theta V in der Tasche und macht 360
Grad Fotos. Auf jeden Fall, so sieht es aus. Logisch. Auf jeden Fall. So, also Schatz, seit die reine GoPro-Reisen werden wir nicht anbieten, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich gar nicht wüsste, wie die am Markt zu etablieren sein sollten. Denn wenn ich mir mal unsere Preisstruktur bei normalen Fotoreisen angucke und den Preis einer GoPro, dann matcht das nicht so hundertprozentig. So, und ich glaube auch, dass das Thema Actioncams, sagen wir mal, nicht auf dem Wachstumsmarkt gerade sich befindet, sondern eher so da landet, wo die Kompaktkameras heute schon sind.
Und dann habe ich einen heißen Tipp zum Thema Social Media. Das ist auch aus einer ganz frühen Folge, die wir mal aufgenommen haben. Da hatten wir, ich glaube, Thomas Leuthardt zu Besuch. Ja. Der Name fällt in letzter Zeit sehr, sehr oft wieder bei uns hier. Der hat uns mal über so eine Social Media Strategie berichtet. Mhm. Die ist ziemlich simpel. Mhm. Einfach nur ganz vielen Leuten folgen und liken, was die so machen.
Ja.
Die dann irgendwann wieder entfolgen, weil man weiß ja, von 100 Leuten, denen du folgst, klicken 1-2% dann bei dir und folgen dir dann und gehen nicht weg, weil das nicht so Ieps sind wie du. Aber dann baut man sich da auf Social Media eine Gefolgschaft auf.
Okay, jetzt komme ich. Das würde ich in keinem Fall tun, an einer Stelle, sondern ernst gemeinter Rat. Bau dir lieber Menschen auf, die ein kleiner, aber an dir interessierter Kreis sind, als Likes zu kaufen oder aber mit so Guerilla-Strategien Menschen anzuklicken, nur damit sie einem zurückfolgen. Ja. Das ist wirklich eine ganz schlechte Strategie. Ja,
schon, wir beantworten nicht alles wahrheitsgemäß.
Um hier wirklich voranzukommen.
Also, ne? Keine Likes kaufen. In keinem Fall Likes kaufen und geht den Leuten nicht auf den Sack mit dem Kram.
Genau.
Ganz klar.
Guti, dann hat hier jemand gefragt, ob wir ein paar Tipps geben können zum Thema HSS beim Blitzen.
Ich kenne also, HSS von Bohrern.
Ja, HSS-Bohrer, genau, kenne ich auch. Und HSS bedeutet nichts anderes als Highspeed-Synchronisation. Das gibt es beim Blitzen. Das ist immer dann vonnöten, wenn man mit kürzeren Belichtungszeiten als die Blitzsynchronisationszeit arbeiten möchte. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen weiter vorne anfangen. Blitzsynchronisationszeit ist die Zeit, bei der der erste Verschluss den Sensor freigegeben hat und der zweite noch nicht losgefahren ist, sodass der Blitz den vollen Sensor ausleuchten kann.
Das gilt natürlich nur dann, wenn du eine Kamera mit einem Sensor hast, der noch auf diesen altertümlichen Schlitzverschluss angewiesen ist.
So, also so wie es bei allen euren Kameras da draußen, die uns zuhören, der Fall ist. Insofern macht euch keine Sorgen, das ist bei euch ganz normal. Eure Kameras haben Blitzsynchronisationszeiten.
Die stehen im Handbuch.
Und meistens sind die irgendwas zwischen einer 200stel und 320stel. Irgendwo da liegen die normalerweise.
Gibt auf auch der sicheren Seite seid ihr mit einer 125stel, ehrlich gesagt.
Ja, oder 160stel.
Vor allem, wenn ihr Funkstrecken zum Auslösen benutzt.
Ja, ich würde sagen, bei Funkstrecken mit einer 160stel, aber 125stel. Es spielt im Blitzbereich auch kaum eine Rolle.
So, was ist da der Fall? Da ist der Verschluss ganz offen.
Genau.
Der Blitz wird abgefeuert, bumm, der ganze Sensor wird ausgeleuchtet und dann geht der Verschluss zu, das Bild ist gemacht.
Genau.
Klappe zu, Affe tot, alles ist schön.
Genau.
Das ist Blitzsynchronzeit.
Genau. Und jetzt gibt es manchmal natürlich Fälle, da wollt ihr unter Umständen mit einer kürzeren Verschlusszeit, also die Zahl unter dem Bruch wird größer, sagen wir mal einer 2000stel blitzen.
Ja, was heißt wollen? Manchmal musst du, zum Beispiel, wenn es draußen hell ist. Du willst aber offenblendig
fotografieren. Genau, genau. Aber du könntest ja auch geschlossenblendig außen fotografieren, auch
wenn es hell ist. Der ganze Hintergrund scharf, das willst du beim Porträt doch nicht.
Richtig. So, also manchmal gibt's halt einfach die Gegebenheit, da der Dieter Rechter wollt ihr das nicht und da muss man eine Lösung für finden. Und da ist es so, dass die Kamerahersteller das, die Blitzhersteller das auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen gelöst haben. Der Standard HSS, also der Standard Highspeed-Modus in so einem Blitz, bedeutet nichts anderes als, der Blitz feuert diverse schwächere Blitze ab. Also viele hintereinander. Ja, in einem ganz schnellen Stroboskopmodus, den ihr natürlich überhaupt nicht sehen könnt. Und sorgt dafür, dass so eine Art Dauerlicht entsteht. Über die Belichtungszeitdauer, die der Verschluss über euren Sensor fährt. Also wenn ihr jetzt so wie so ein Schlitz da drüber fährt, dann gibt's immer wieder Blitze und die sorgen dafür, dass alles und überall, wo der Verschluss gerade rübergefahren war, auch Licht hingekommen ist. Das ist die eine Lösung. Und dann gibt es so einen, ich sag mal, gefakten HSS-Modus. Da brennt der Blitz einfach so langsam ab. Das ist insbesondere bei mobilen Studioblitzen der Fall. Von so Herstellern, ich verkneife das. Also von, die eher günstig sind. Wenn ihr so einen Blitz kauft für Outdoor mit einem Akku drin und das Ding kostet 350 Euro und der hat 500 Wattsekunden, dann wundert euch nicht, dann ist es in den allermeisten Fällen so gelöst, dass die Blitzabbrennzeit so lang ist, dass der lang genug leuchtet, um bei einer 2000stel den gesamten Verschlussvorgang auszuleuchten. Wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen unterschiedlich hell. Am Anfang des Abbrennens, zu Beginn der Belichtungszeit, oben wird ein bisschen heller das Bild als unten. Aber das seht ihr so gut wie nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es hat mit dem echten HSS fairerweise nicht wirklich was zu tun.
Naja, das HSS, das mit diesem Stroboskopeffekt ausgeführt ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, hat halt den Nachteil, dass die Lichtleistung des Blitzes ganz stark abnimmt.
Genau.
Und ihr zum Beispiel damit oft Schwierigkeiten habt, gegen einen hellen Hintergrund anzublitzen, wie
korrekt.
Sonnenuntergang. Das wird mit HSS,
korrekt.
Da müsst ihr schon einen sehr, sehr starken Blitz haben, damit der auf HSS runtergeregelt noch gegen ankommt.
Auf jeden Fall.
So, und was du sagtest hier mit langer Abbrennzeit, kurzer Abbrennzeit, also normalerweise brennt so ein Blitz, also sagt man halt, innerhalb von einer 10.000stel, manchmal sogar 20.000stel Sekunde ab. Das heißt, der Lichtimpuls ist sehr, sehr, sehr kurz. Ja. Das würde also bedeuten, der Schlitzverschluss, der über euren Sensor gerade läuft, der würde an einer Stelle, würde er Licht bekommen und der Rest des Sensors bleibt schwarz. Mhm. Habt ihr einen Streifen belichtet von einer 20.000stel Sekunde. Mhm. Wenn jetzt aber der Blitz eben eine 500stel Sekunde lang brennt und ihr eine 2000stel Verschlusszeit habt, ja, wunderbar. Dann läuft der Schlitz ja in der 2000. Sekunde einmal komplett über den Sensor. Richtig. Der Blitz brennt eine 500. Sekunde, also ungefähr viermal so lang? Doppelt so lang? Wo bin ich jetzt? Viermal so lang. Ja. So, dann sieht das für den Sensor so aus, als ob da die ganze Zeit Licht gewesen
wäre. Genau.
Alles wunderbar.
Genau.
Also, da kann so ein preiswerter Blitz, der mit voller Leistung abgefeuert wird,
unter Umständen eine Lösung sein.
Genau, ja. Die goldene Lösung sein.
Genau. Genau. Am schönsten ist es, wenn man das an den Blitzen einstellen kann.
Ja.
Also ob ihr kurze Verschlusszeit haben wollt oder diese kurze Abbrennzeit haben wollt oder diese lange, denn manchmal wollt ihr natürlich mit dem Blitz sich auch Dinge einfrieren. Ja, also Bewegung. Das Modell, was sich bewegt vor eurer Kamera, schüttelt gerade die Haare oder irgend sowas und die sollen gestochen scharf eingefroren sein, dann wollt ihr natürlich eigentlich diese sehr kurze Belichtungszeit und es gibt natürlich Blendenzeitkombinationen, wo das aufgrund der Blitzsynchronzeit auch geht. Aber wenn ihr mal offenblendig fotografieren wollt, dann wollt ihr eigentlich umschalten können, dass jetzt die Abbrennzeit länger ist. Das geht nicht bei vielen, aber bei manchen schon. Insofern, das ist, glaube ich, das, was wir so hier in kurz und auf der Tonspur zum Thema HSS zusammentragen können.
Jetzt habe ich eine redaktionelle Zwischenfrage.
Auf jeden Fall.
Organisatorische. Wir haben hier eine ganze Reihe von Fragen und ich gucke schon mal auf die Uhrzeit, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Ich glaube nicht, dass wir alle schaffen. Ja. Jetzt hat der Doc Minton uns 4 Fragen geschickt, die stehen aber alle ganz hinten am Ende unserer Liste. Ja. Wollen wir mal eine zumindest davon nach vorne
holen,
weil ich glaube, ansonsten beantworten wir gar keine von seinen
Fragen. Auf jeden Fall und zur Not machen wir nochmal eine Quanda-Folge, wenn wir noch Fragen
mit dir mache ich bestimmt keine Q&A mehr, wenn das so weitergeht.
So, welche möchtest du denn hier von dem Doc Minton?
Ja, gleich die erste.
Warum wir nicht bei Spotify sind?
Genau.
Okay. Ja, Dieter, warum sind wir nicht bei Spotify?
Was ist Spotify?
Ich benutze das nicht, also ich kann da auch wenig zu beitragen zu der Frage.
Ich glaube, das ist so eine unbedeutende kleine Audio-Hörspiel-Plattform oder sowas.
Ich glaube, unbedeutend sind die nicht, aber ich habe kein Spotify-Abo und damit
sagt
mir das auch wenig. Ich nutze Spotify nicht mal als User.
Genau. Und damit sind wir beim Kernproblem.
Ja.
Unser Podcast ist ja kostenlos und frei verfügbar. Und wenn wir den bei Spotify reintun würden, ich glaube, dann müssten wir da exklusiv sein, wenn ich das richtig verstanden habe, deren Geschäftsregeln.
Okay.
Zumindest war das mal so. Vielleicht habe ich da altes Wissen, aber auf jeden Fall wäre unser Podcast dann nicht mehr kostenlos und frei verfügbar, sondern wir wären auf einer Plattform und da hat dann Spotify die Finger drauf, wann unsere Folgen wie erscheinen und was ihr dafür bezahlen müsstet.
Und dann würden wir was dann abkriegen von der Kohle?
Davon würden wir theoretisch sogar was abbekommen. Und da kommen wir zum zweiten Pferdefuß. Ich glaube, es ist immer noch so, dass Spotify als Betreiber der Plattform uns sozusagen einladen müsste, weil die müssten die Kohle mit uns erteilen, die sie einnehmen. Wir können ja nicht einfach sagen, wir sind jetzt bei Spotify und wir kriegen Geld von denen. Das würde ich ein merkwürdiges Verfahren finden.
Okay, aber wenn da Geld zu verdienen ist, dann lass mal drüber nachdenken. Nein, war Spaß. Insofern, vielen Dank für die ganzen Amazon-Einkäufe und Spenden und alles, was so von euch kommt. Das ist alles wunderbar. Also ein kostenpflichtiges Projekt wird aus der Fotophonie zumindest mal auf Sicht, hoffe ich, nicht werden.
Lass uns so formulieren, wir haben es nicht geplant bis jetzt.
Genau. So. Und von daher, wenn aber jemand uns zu Spotify beraten kann und sagt, ach so, nee, das ist hier total anders.
Ihr vielleicht haben wir ein völlig falsches Wissen. Veraltetes Wissen darüber. Genau. Ich habe mich da einfach nicht mehr drum gekümmert. Ich habe mir das einmal angeguckt damals, vor 3 Jahren ja jetzt schon fast. Da war das keine Option. Und wie das jetzt ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Und unter uns, wir haben nicht recherchiert zu euren Fragen, sondern wir haben die aufgenommen aus dem Livestream, lesen sie jetzt vor und antworten das, was uns dazu einfällt. Also insofern, wenn da jemand helfen kann, sehr gerne her mit Tipps als Kommentar unter die Folge oder an feedback@fotophonie.de. Wir nehmen sehr gerne Rat an, wenn Spotify uns voranbringen sollte. So, jetzt nehmen wir die Frage von Thorsten und dann nehmen wir nachher von dem Doc Minton noch eine weitere mit rein. Ne?
Ja, gerne.
So, der Thorsten fragt, wie kann sich Olympus gegenüber Panasonic absetzen, gerade im Hinblick auf die neuen Panasonic-Modelle GH5, weiß nicht ganz genau, wie die neue heißt, mit einem Buchstaben dahinter, und der G9. So, ja, wie kann sich Olympus da wieder absetzen? Ich glaube, dass die Panasonics gute Kameras sind. Dieter und ich haben beide die neuen Modelle nicht in der Hand gehabt, nicht benutzt und keine ausführliche Recherche jetzt im Vorfeld zur Beantwortung dieser Frage dazu gemacht. Aber wir sehen schon signifikante Unterschiede in den Produktstrategien zwischen Olympus und Panasonic.
Ja.
Nach wie vor macht Panasonic sehr viel im Bereich Video und Olympus sehr viel Kreatives und mit Benefit versehenes im Bereich Foto. Und wir glauben durchaus, dass Olympus gerade im Fotobereich sich schon noch mit so Merkmalen wie, ich sag mal, Live Composite, High Res und so Geschichten.
Focus Bracketing. Obwohl, das gibt's bei Panasonic auch.
Ja. Aber in jedem Fall sozusagen mit so ein paar kreativen Lösungen durchaus von den Panasonic-Kameras absetzt. Aber ansonsten muss man auch mal sagen, wir beide sind hier nicht Produktmanager bei Olympus.
Auch nicht bei Panasonic.
Genau, was die beiden Konzerne in der Zukunft vorhaben und wie der eine sich vom anderen unterscheiden möchte, damit beide ihre Marktanteile ausbauen, sichern oder was auch immer, da sind wir ehrlicherweise die falschen Ansprechpartner. Da müssen wir in die Glaskugel gucken und das wäre echt ziemlich unseriös.
Ja gut, gucken ist schon mal ein gutes Stichwort. Man kann ja auch einfach mal gucken, nämlich sich die Gehäuseform angucken. Und da sehe ich eine unterschiedliche Designsprache.
Auf jeden Fall.
Und es ist einfach ein Punkt, was gefällt dir besser vielleicht. Ne?
Ja.
Also Olympus hat eine andere Gehäusedesign.
Ja.
Wie soll man sagen, wie sie das so machen?
Ja.
Ich würde es jetzt mal so ganz banal runder nennen. Die Gehäuse finde ich persönlich etwas abgerundeter. Die von Panasonic, die sehen so ein bisschen klarer von den Linien, ein bisschen technischer aus. Vielleicht muss man die auch mal in die Hand nehmen und selber entscheiden, was passt in meine Hand besser, was gefällt mir besser. Mhm. Ich denke, über sowas grenzen die sich alleine schon voneinander ab. Mhm. Weil, sagen wir mal ehrlich, die unten drunter werkelnde Technik im Micro Four Thirds Bereich, die ist sehr, sehr ähnlich miteinander. Man könnte vermuten, dass die vielleicht sogar Sachen zusammen entwickeln.
Bitte?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Okay. Weil wenn du dir mal die technischen Daten von den Sensoren und den Bildprozessoren anguckst, da ist vieles sehr, sehr ähnlich. So, und dann ist für mich immer ein entscheidender Punkt, wie bedient sich das Gerät? Bei der einen Kamera sind mehr Drehräder, bei der anderen kann man im Menü mehr einstellen. Was gibt's für Features überhaupt? Da hat Frank ja schon was dazu gesagt. Bei Olympus ist eine Featureitis sozusagen eher vorzufinden mit vielen schönen Sachen. Wenn man die braucht, wunderbar. Wenn man die nicht braucht, dann nerven die, weil die das Menü vollstopfen. Wie komme ich mit dem Menü klar? Wie ist es strukturiert? Was steht da drin? Was steht da nicht drin? Wie leicht finde ich das, was ich gerade umstellen will? Das sind die Sachen, die nachher, sag ich mal, das ausmachen, wie wohl du dich mit deiner Kamera fühlst.
Auf jeden Fall.
Und darüber unterscheiden die beiden Marken sich an der Stelle.
So, und wie die, was Olympus technisch vorhat, um weiterhin Unterscheidungskriterien zu Olympus, zu Panasonic zu haben. Ey, sorry, das weiß von uns niemand.
Ja.
Höchstwahrscheinlich, wenn wir was wissen, dürfen wir es nicht sagen, aber wir wissen auch wirklich nichts, weil wir eben nicht in Tokio in der Entwicklungsabteilung arbeiten.
Ich weiß, was hochgeheim ist.
Ehrlich?
Ja, Panasonic wird wahrscheinlich die Nase vorn haben. Ich kürze.
Okay.
Aber ganz weit.
Ehrlich?
Vor allen anderen
Herstellern. Okay, okay.
Ich habe da gerade eine Nachricht gelesen, da geht es um einen neuen Sensor.
Aha.
Bei dem man eben keinen Schlitzverschluss mehr braucht zum Belichten, sondern der einen sogenannten Global Shutter haben wird. Und da ist dann die Frage, wird Panasonic den Sensor, also wann bringen die den überhaupt in der Kamera auf den Markt? Das ist überhaupt noch fraglich, aber sie haben das Ding fertig anscheinend, laut Pressemitteilung. Und sind sie bereit, den mit anderen Micro Four Thirds Produzenten zu teilen? Also wird der Sensor lizenziert und dann vielleicht auch in Olympus-Kameras aufzufinden sein oder nicht? Aber ansonsten muss ich sagen, was ich da gerade so gelesen habe, wow, ich muss das nochmal genauer angucken, aber im ersten Moment bin ich sehr beeindruckt. Und das wäre eine Mega-Abgrenzung zu allem, was es so gibt, was fotografiert.
Mhm.
Mit 8K-Auflösung.
Okay.
Nicht mit 1,4 Millionen Pixeln nur wie der von Sony angekündigte Global Shutter-Sensor, sondern 8K, das heißt umgerechnet 36 Megapixel.
Mhm. So ungefähr.
Also ein richtiger Fotosensor.
Ja.
Das wird ein Hammer.
Gut, wenn wir dazu mehr recherchiert haben oder mehr wissen,
dann können wir jetzt noch nicht viel zu sagen.
Genau,
ich habe das eben im Vorübergehen, während Frank nach euren Fragen gefragt hat, habe ich die Webseite von Panasonic dazu gelesen und wollte schon die Folge hier nicht mehr aufnehmen, weil ich gerne weiterlesen wollte.
Ja, ja, und wollte eine Folge schon dazu machen, aber ich glaube, da sollten wir gemeinsam
dann müssen wir mehr dazu wissen.
Ein bisschen reingelesen haben oder vielleicht auch nochmal mit jemandem gesprochen haben, der mehr Wissen hat, als wir dem Text entnehmen können.
Genau, also da bin ich aber ganz aufgeregt.
Ja, merkt man.
Ah.
So, dann haben wir jemanden, der ist auch ganz aufgeregt, der möchte nämlich eine neue Kamera kaufen, und zwar eine Kleinbildkamera von Canon.
Mhm.
Entweder eine 5D Mark III oder eine 6D Mark II und fragt uns, ob wir ihm dazu einen Rat geben können. Das fällt dem Dieter noch schwerer als mir, aber auch mir fällt es nicht ganz leicht, obwohl ich den Markt natürlich nach wie vor beobachte und auch gucke, was machen die so am Markt und was machen meine Kunden so mit ihrem Kamerazeug. Als erstes muss man dazu sagen, die 5D Mark III ist natürlich eine Kamerageneration älter als die 6D Mark II. Die 6D Mark II ist ja relativ neu am Markt. Das unterscheidet sich schon mal generationsübergreifend.
Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen. Ich habe im Hinterkopf, es gibt schon die 5D Mark IV, oder?
Genau. Die 5D Mark IV ist das aktuelle Modell. Insofern könnte ich mir vorstellen, du meinst vielleicht auch 5D Mark III gebraucht kaufen oder 6D Mark II neu. Ich persönlich, ich sage jetzt mal was aus meiner Canon-Historie. Ich hatte eine 1DX Mark I und eine 6D Mark I. Und dazu 5D, ich glaube, Mark II und auch die Ur-5D, alles Mögliche. Was mich an der 6D Mark I immer gestört hat, ist diese sehr plastikartige Anmutung, die eben in diesem eher günstigen Modell im Kleinbildbereich, also in diesem Einstiegsmodell, immer so ein bisschen der Fall ist. Und ich habe die 6D Mark II auf so einem großen Flächenmarkt vor kurzem mal einmal angeguckt. Die sieht immer noch so ein bisschen nach Plaste aus. Das gefällt mir haptisch nicht ganz so gut und ich fasse die Dinge gerne an. Dazu kam es bei der 6D Uhr oder bei dem 6D Modell, die hatte ja ein sehr einfach gestricktes Autofokus-Modul mit, ich glaube, 9 Punkten oder 11, keine Ahnung, irgend sowas, also sehr wenig Autofokus-Punkte. Jetzt kommt das Aber, der mittlere Autofokus-Punkt, der Ur 6D, ist der geilste Autofokus-Punkt gewesen, den ich jemals in einer Canon-Kamera benutzt habe. Und wie gesagt, ich hatte eine 1DX parallel dazu zur Verfügung, weil der mittlere war ein Hammer, der konnte im Stock dunkeln auf eine weiße Fläche fokussieren, also auf eine einfarbige Fläche, ohne Kontrast zu sehen und so weiter. Also ich glaube, die Frage, die du stellen solltest, ist erstens, was brauche ich an Autofokus? Der ist nämlich von alleine der Anzahl der Felder in der 5D besser als in der 6D Mark II nach meinem Wissenstand. Und wie ist das mit der Haptik? Und möchte ich eher was Neues kaufen oder möchte ich auf den Gebrauchtmarkt zurückgreifen? Wenn ich vor dieser Frage stehen würde, ohne die technischen Specs ganz genau zu kennen, würde ich sehr wahrscheinlich zu der 6D Mark II tendieren. Die ist nämlich eine Kamerageneration neuer. Das heißt, der Sensor ist ein bisschen besser, Rauschschutz wahrscheinlich ein bisschen weniger und so weiter. Und so weiter. Und da würde ich Wert drauf legen. Aber ansonsten kannst nur du das entscheiden. Fass die beiden Dinge an und guck dir an, was ist für mich wichtig.
Hm. Vielleicht kann die eine Video und die andere nicht, falls dir Video wichtig ist. Ich weiß es nicht.
Ich, ich müsste sie jetzt raussuchen. Die können beide Video, aber beide kein 4K, soweit ich weiß. Das ist auch eine Frage. Brauchst du das? Dann brauchst du nämlich eher eine 5D Mark IV. Die wird wahrscheinlich aber zu teuer sein, deswegen fragst du nicht danach. Also es ist schwer für uns zu beantworten. Ich würde
beides
so ein bisschen,
sind Kleinbildformat. Ne?
Beides Kleinbildformat.
Kein Crop-Set
dabei. Genau. Mhm. Ich würde so ein bisschen so ähnlich machen wie der Dieter. Ich würde die beiden in die Hand nehmen und mal so ein bisschen durchgucken und sagen, was sind die wesentlichen Features, die ich persönlich für meine Art der Fotografie brauche? Und daran entscheidest du das und dann nichts anderem. Und wenn die beide ähnlich Features haben, die zu dir passen, würde ich die neuere Kamera kaufen und nicht das ältere Modell.
So, jetzt habe ich, kann zu den Kameras an sich nichts sagen, aber jetzt habe ich einen Punkt gefunden zum Einhaken. Kauf die Kamera mit den Features, von denen du weißt, dass du sie benutzt, dass du sie brauchst. Ja. Kauf nicht die Kamera mit den Features, von denen du denkst, dass du sie
vielleicht
brauchen
mal
könntest.
Brauchen könntest, ja.
Oder dass du dann, wenn du diese Kamera hättest, du Fotos machen würdest, die du bisher so noch nie gemacht hast. Ja. Das wird nichts. Kauf dir ein Werkzeug zu dem, was du fotografieren willst, was dazu passt und nicht
auf jeden
was,
Fall.
Von dem du glaubst, dass du in Zukunft jemals irgendwie vielleicht
auf jeden
oder
Fall.
Auch nicht. So, weil dann hast du viele Features, die du nicht brauchst und die verwirren nur. Das wäre mein Tipp.
Sehr schön. Ich würde vorschlagen, jetzt machen wir die Frage von der Bianca und dann nehmen wir nochmal von dem Doc Minton eine rein.
Oh ja.
Die Frage von Bianca war, ob wir ihr irgendwas dazu sagen können zu unserem Podcast-Setup und besonders zu dem Thema, mit welchen Mikrofonen wir so arbeiten. So, und ja, dazu können wir natürlich was sagen. Das kann eine abendfüllende Sendung werden.
Das haben wir jetzt schon mal gemacht, glaube ich. Wir haben auch schon mal eine Sendung zum Mikrofon gemacht. Aber das war Mikrofonierung für Video. Ja, genau.
Ja.
Oh, auch schon ein bisschen her.
Richtig. Also im Moment sitzen wir hier mit zwei Beyerdynamics Headsets.
Ja, DT297.
Mhm. Das hört ihr auch, wenn ihr unseren Podcast über einen guten Kopfhörer hören solltet.
Ja.
Dann werdet ihr den Unterschied zwischen, wir sitzen in Hamburg gemeinsam im Studio oder Dieter oder ich haben einen Außentermin und nehmen extern was auf. Oder wir nehmen beide an unseren Arbeitsplätzen auf, dann werdet ihr den Unterschied hören. Zu Recht habt ihr mal kritisiert, dass mein Ton eine ganze Zeit relativ flach war, weil da habe ich auch aus dem Office mit diesem Ding aufgenommen. Weil ich finde es offen gestanden sehr praktisch, wenn ich kann mich dabei bewegen. Und ihr wisst es, ich bin nicht so gerade der Stillsitzer. Mhm. Und das Mikro hat immer denselben Abstand. Wenn wir vor unseren Großmembran...
Wenn du das Headset aufhast, das Beyerdynamic, was wir jetzt aufhaben.
Genau, wenn wir vor unseren Großmembran-Mikrofon im Studio sitzen, also beide an unserem Aufnahmeplatz, dann muss man natürlich immer in einem relativ ähnlichen Abstand zum Mikro sein. So, das ist der Nachteil davon. Dafür ist der Sound deutlich satter. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da benutzt der Dieter was?
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also ich habe bislang als Großmembranmikrofon ein Samson G-Track, glaube ich, hieß das, benutzt.
Genau.
Mhm. Das war ein Mikrofon, das direkt mit USB an den Rechner angeschlossen wurde. Das heißt, das hat den Digital-Audio-Wandler im Mikrofon gehabt und hat dann nur noch digital die Daten in den Rechner über die USB-Schnittstelle reingeschoben.
Mhm.
Das Mikrofon klingt sehr, sehr schön und sehr warm, wie ich finde. Kostet so um die 150, 160, 180 Euro, irgendwas um den Dreh, glaube ich. Ja. Ich habe das vor Jahren gekauft, ich weiß nicht mehr so genau. Ja. War für den Anfang des Podcasts auch ganz angenehm, weil es ist alles in einem Mikrofon. Kauft ihr dazu die Spinne, so sagt man dazu.
Spider.
Ja. Also so eine Halterung mit so Gummibändern, damit das Mikrofon schön entkoppelt ist vom Schreibtisch. Weil ansonsten hörst du jedes Fingerspitzenaufsetzen auf dem Tisch. Das ist sehr, sehr empfindlich, das Mikrofon. Macht einen guten Klang, aber ne, man muss ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen. Du brauchst einen abgekoppelten Mikrofonständer dafür und so weiter. Mhm. Aber es hatte den Vorteil, dass es mit einem USB-Kabel direkt in den Rechner aufgenommen hat.
Jo.
Das ist so lange cool, wie du alleine vor deinem Rechner sitzt und nur mit dir selber podcastest. Mhm. Wenn du das nicht mehr machst, wenn du sagst, du möchtest mit mehreren Leuten, und mehrere Leute sind auch schon zwei, so wie der Frank und ich, die jetzt hier zusammensitzen, wenn du mehr als eine Leute in deinen Rechner aufnehmen willst, bist du mit diesen USB-Teilen angeschmiert. Weil viele Softwares immer nur eine Audio, ja, ein Audio-Device abfragen können.
Okay, ja.
Für die Tonspur und nicht mehrere. Also vielleicht gibt's was da draußen, aber das ist dann sehr selten. Unsere Software kann es nicht. Die kann nur genau ein Audio-Device. Das heißt, das Audio-Device, das die Wandlung vom Mikrofonton in digitale Daten macht, muss dann mehr Kanäle können.
Mhm.
Und so ein USB-Mikrofon hat halt nur einen Kanal. Und wenn du ein zweites USB-Mikrofon an den Rechner anschließt, kannst du nur eins von beiden Mikrofonen aufnehmen und nicht beide. Das ist das Problem dabei.
Verstanden.
Also möchtest du über kurz oder lang, wenn du mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzen podcastest, brauchst du dazwischen ein Audio-Interface mit mehreren Eingängen, mit mehreren Mikrofonen und so weiter und so weiter. Also da hört der Spaß mit USB dann an. Mikrofon nämlich auf. So, also da habe ich das Samson benutzt. Das war das Großmembranmikrofon. Du benutzt das Rode NT1A.
Genau.
Was vom Klang her auch wunderbar ist.
Das hängt auch bei mir über eine Deckenarmkonstruktion von der Decke und dann in einem Spider. Mhm. Aber das ist ein Mikrofon, was einen XLR-Kabel hat.
Genau.
Das heißt, es geht nicht direkt in den Rechner, sondern es geht dann über ein externes USB-Audio-Interface in den Rechner rein. So, das hat den großen Vorteil, dass man das ein bisschen einpegeln kann an dem Audio-Interface und dass ich auch den Ton über das Audio-Interface auf den Kopfhörer wieder rausgeben kann und also Dinge. Das ist alles wunderbar. Das geht
alles an dem Samson G-Track auch, nur eben, wie gesagt, nur für einen Teilnehmer gut.
Ja.
Da ist auch ein eigener Kopfhörer schon so. Also alles dran. Das hat eine komplette kleine, ein kleines Mini-Mischpult für eben einen Kanal. Mischpult ist da ein bisschen übertrieben, aber so nennt man das nun mal, ist damit eingebaut. Also das ist nicht die große Unterscheidung.
Okay.
So. Klanglich tun die beiden sich ja auch nicht viel.
Wenn man den Preisunterschied bedenkt, in der Tat, ist das kein so Riesenunterschied.
Genau.
Ja, ich nehme ganz gern auf einen externen Rekorder auch auf.
Ja, gut, das geht jetzt aber vom Thema Mikrofone her weg.
Genau, und deswegen finde ich das NT1A ganz gut, weil ich das entweder über das Audio-Device zum Podcasten benutze oder über einen Audio-Recorder auch mal, um eine Bildbesprechung zu vertonen. Ja, und ich glaube, jetzt nimmt Dieter ein Stabmikrofon im Moment, ne?
Das ist jetzt das Verrückte. Ich habe nämlich irgendwann mal gesagt, ich kann das mit diesem USB-Mikrofon nicht mehr machen.
Ja.
Ich habe jetzt ein Audio-Device eben dazwischen, so ein Interface.
Ja.
Und das Interface hat nur XLR-Anschlüsse, also musste ich ein Mikrofon mit XLR-Stecker haben. Da war ich sehr am Schwanken, ob ich mir auch ein NT1A bzw. NT1, genau wie du das von Frank, kaufe oder ein anderes Mikrofon. Da die beide sehr viel Geld kosten, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir lieber was anderes, nämlich so ein Richtrohrmikrofon, würde man auf Deutsch sagen, oder Englisch Shotgun, was man auch mal auf die Kamera oben drauf montieren kann, um Videoton aufzunehmen. Das war für mich dann sozusagen, ich habe gesagt, ich probiere das mal aus. Ja. Hab mir das kommen lassen. Das ist ja das Schöne, wenn man im Versandhandel bestellt, kann man ja auch mal was ausprobieren und zur Not zurückschicken. Hab mir das kommen lassen, hab das ausprobiert und hab festgestellt bei Vergleichsaufnahmen, dass der Unterschied zwischen dem Rode NTG4 Plus, das ist das nämlich, was ich bestellt habe, und dem Samson G-Track, dem Großmembranmikrofon, gar nicht so groß ist. Es hat sich auch bisher heute keiner beschwert und gesagt, Dieter, der Klang bei dir ist aber irgendwie ganz schlecht geworden. Ich höre da keinen großen Unterschied. Und dieses NTG4 Plus von Rode ist ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon. Ja. Was eben so eine Richtcharakteristik hat, was man auch in so einen Ständer reintun muss, der Schock, wie heißt es, Antischock? Genau, Antischock, also entkoppelt auf gut Deutsch, ist, weil das auch sehr empfindlich ist, was Erschütterungen am Schreibtisch oder an dem Mikrofonständer angeht und so weiter. Aber Klang finde ich auch sehr, sehr gut.
Also wer so direkt, ohne dass da großartig was abgemischt ist, den Klangunterschied hören möchte, der guckt mal bei mir auf irgendeine Bildbesprechung oder sonst ein Video, hauptsächlich bei den Bildbesprechungen, da ist der Vorspann, den ich im Studio aufnehme, immer über das NTG.
Eins. Nee, über das NT1.
Nee, das ist sind die Bilder besprechen selber. Ist über das NT1 eingesprochen, wenn ich die Bilder selber bespreche, aber der Vorspann, wenn ich ein Bild vor der Bretterwand zu sehen bin, das ist über das NTG4.
Ah ja.
So, und da könnt ihr sehr gut hören, wenn ich dann umswitche, wie der Tonunterschied ist, ohne dass was gemastert wurde. Sondern das ist einfach nur die reine Tonspur. Dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, weil in der Tat, das nehme ich als Shotgun-Lösung, weil ich natürlich es nicht so gerne habe, wenn ich selber im Bild bin, dass man das Großmembran direkt von meiner Fresse sieht. Das ist zwar okay, wenn wir mal skypen oder sowas, aber für so ein Headshot beim Video natürlich nicht so richtig witzig. Insofern das. So, ich möchte aber einmal, Bianca, noch auf deine Grundfrage zurückkommen. Was brauchst du an Mikrofontechnik fürs Podcasten? Wenn man aber ganz ehrlich ist, das Headset deines Telefons.
Genau.
Wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, dann kannst du damit loslegen.
Ja.
Und der Dieter und ich kennen viele Podcasts, die das über Wochen, manche Monate und einige dauerhaft so aufgenommen haben.
Genau.
Ja, die haben sich das Headset ihres Telefons angeschlossen und sprechen da quick and dirty irgendwo auf der Straße rein. Wir beide haben einen etwas anderen Anspruch an das, was wir tun und wie wir das ausliefern, aber das heißt nichts. Der Inhalt bestimmt ja unter anderem auch, ob jemand zuhört oder nicht. Ja,
vorwiegend, hoffe ich.
Genau, und gerade wenn du startest mit Podcasts, dann hast du ja auch nicht sofort 30.000 Hörer, die dir zuhören, sondern, also weiß man nicht genau, vielleicht doch, das ist ein geiles Thema. Dann
hast du, wenn du einen Instagram-Kanal gerade hast, der schon 2 Millionen Follower hat und du hast dann noch einen Podcast, dann hast du mehr als 13.000 Hörer vom Start weg.
Richtig, aber ansonsten, Bianca, wir kennen uns ja, insofern, du hast ja nicht sofort so wahnsinnig viele Hörer haben und dann zum Probieren, machen wir nicht so wie Dieter und ich erstmal 1.000 Euro ausgeben und sagen, wir kaufen mal ein bisschen Tontechnik und dann sehen wir mal weiter, sondern starte doch einfach. Also niemand hält dich ab, mit deinem iPhone oder Android-Headset einfach mal was aufzunehmen.
Genau, der wichtigste Tipp dabei ist, guck, dass dein Mikrofon immer möglichst nah an deinem Mund ist. Also jetzt nicht reinbeißen, das ist zu nah, aber so 3 Finger weit Abstand ist schon mal ganz gut.
Ja.
Weil du möchtest mit einem Mikrofon den Schall immer da aufzeichnen, wo er entsteht. Mhm. Dann hast du den klaren Schall und wenig Störgeräusche.
Mhm.
Und einen Kopfhörer zu benutzen ist immer wichtig. Und das ist bei so einem Headset von einem Telefon ja beides gegeben. Mhm. Du kannst dir was auf den Ohren anhören, dich selber oder vielleicht jemand, mit dem du sprechen willst, ohne dass das rückkoppelt ins Mikrofon rein. Das ist das A und O.
Auf jeden Fall.
So, und deswegen, das Headset ist gar nicht mehr, wenn wir mit, hier Harald, wenn Harald bei uns im Podcast zu Gast ist, Harald Löffler, bei dem machen wir das meistens so, dass der sein iPhone-Headset ins iPhone einstöpselt und uns darüber dann über eine App, Studio Link heißt die, anruft.
Ja. So. Oder eine Folge, die wir aufgenommen haben, als ich in Venedig saß, da war ich auch über das Headset zugeschaltet. Also das geht schon mal, das ist jetzt nicht unser Traum. Also und Dieter mag das auch nicht so gerne, der hat gerne einen ordentlichen Ton. Das ist auch völlig verständlich, weil normalerweise liefern wir hier ein ordentliches Signal, glaube ich, aus. Aber so zum Starten, why not?
Richtig. So, und an der Stelle möchte ich mich einmal bedanken bei allen unseren freundlichen Hörern, die über unsere Affiliate-Links eingekauft haben oder uns Spenden haben zukommen lassen über Auphonic, ja. Weil ihr habt es nämlich möglich gemacht, dass wir hier heute mit so einer ausgefeilten Audiotechnik sitzen. Dazu gehört inzwischen ein Zoom H6 als Interface. Wir haben hier einen Kopfhörerverstärker von der Firma Art, damit wir uns getrennt laut und leise stellen können auf den Kopfhörern. Wir haben inzwischen 3 von diesen Beyer Dynamic DT297 am Start für mobiles Recording. Das heißt, der Frank und ich haben jeweils 1 für uns und wir haben noch 1 für einen Gast inzwischen anschaffen können, mhm. der das heute auch genossen hat, mhm. mit dem sogenannten Goldstandard hier bei uns zu sitzen und aufzunehmen. Und ich sag mal so, mein Plan ist wahrscheinlich auch noch ein 4. von diesen Headset anzuschaffen, damit wir 1 in Reserve haben, falls mal 1 kaputt geht oder falls wir mal 2 Gäste im Podcast haben wollen und beide Moderatoren sind anwesend. Dann ist auch das Audio-Interface mit seinen 4 Inputs auch komplett bestückt. Dann sind wir da golden aufgestellt. Aber das alles habt ihr ermöglicht, weil ihr uns habt ein paar Prozent von eurem Einkauf zukommen lassen oder weil ihr bei Auphonic eine Münze eingeworfen habt für uns, die wir dann nicht bezahlen mussten. Finden wir ganz, ganz großartig und so kommt das Ganze auch zusammen, wie es zusammengehört, finde ich. Finde ich toll. Vielen Dank.
Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank dafür. Da der Dieter wie immer die Technik macht und ich hier nur vor dem iPad sitze, darf ich mal wissen, wie lange nehmen wir schon auf?
Wir sind jetzt bei 56 Minuten.
Okay, das heißt, wir können noch ein paar, ja?
Ja, wenn du noch magst.
Okay, weil ich habe mich gerade gefragt, ob wir tatsächlich nur alle schaffen. Weil wir sind
nein, mal so alle schaffen Hälfte. Wir heute nicht mehr.
Pass auf, wir nehmen eine von Matthias rein, würde ich sagen.
Wir hatten doch gesagt, wir wollen jetzt noch eine vom Doc erst noch nehmen.
Ja, ich weiß, aber machen wir uns nichts vor. Der Matze, also Barfuß Mallorca Matze, hat auch 3 Fragen gestellt.
Ja.
Und ich glaube, das wäre jetzt an der Zeit, dass wir eine von seinen Fragen beantworten.
Okay.
Ich würde vorschlagen, wir nehmen die. Er hat nämlich gefragt, welcher Hersteller hat in den letzten 10 Jahren die größten Fortschritte gemacht? Weil das finde ich eine geile Frage.
Ich nehme an, er meint auf dem Fotosignal.
Gut, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Du meinst höchstwahrscheinlich einen Kamerahersteller. Das nehmen wir jetzt einfach mal so an. Gut, welcher Hersteller hat die meisten Fortschritte gemacht?
Größten.
Die größten.
Oder die meisten.
Pass auf.
Ist ja ein Unterschied.
Die größten. Die größten. Okay. Pass auf, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und ich glaube, damit liege ich auch goldrichtig. Wenn wir mal die Großen betrachten, die Großen, aus den großen 10, sage ich jetzt mal, die betrachten, dann kann man das ganz klar beantworten, das ist die Firma Sony gewesen. Die gab es nämlich im Kamerasektor vor 10 Jahren gar nicht. Das heißt, die haben mit Abstand die größten Fortschritte gemacht. Die haben natürlich sich ein ganz kleines bisschen Technik bei ex-Minolta eingekauft, aber unter uns, guckt euch das System an, was Sony heute macht, das hat mit dem ehemaligen Minolta-System so wenig zu tun, wie die Lebensbedingungen auf Erde und Mars. Insofern, ja, das ist nicht viel
von du meinst die Alpha-Kameras.
Richtig.
So. Es gibt ja noch was anderes von Sony.
Genau.
An also, Kameras.
Genau.
Die haben ja Videokameras.
Ja, ja, ja. ja.
Backkameras.
Ich rede von den Spiegellosen und.
Aber Sony als Player am Fotomarkt.
Genau. Würde ich sagen, hat die größten Fortschritte gemacht. Weil alle anderen, so ein Fuji, Panasonic, Olympus, Canon, Nikon, die waren ja schon da. Da haben welche von auch ganz anderes gemacht als heute. Hm. Und auch auf ganz andere Art und Weise. Aber trotzdem, die gab's ja schon. So. Ich glaube, zusammenfassend aus meiner Sicht, und dann erfliegt die natürlich auch nochmal, kann man sagen, Fuji, Sony, Panasonic und Olympus haben in jedem Fall für gesorgt, dass in den Markt Bewegung gekommen ist. Mhm. So ganz generell. Egal, ob man jetzt davon einen rausgreift und sagt, er hat die größten Fortschritte gemacht, auf alle Fälle haben die mal für Bewegung gesorgt. Indem nämlich so innovative Dinge wie spiegellose Kameras auf den Markt gekommen sind, die ja vorher undenkbar gewesen wären. So. Ja, so, das ist eigentlich schon das gesamte Statement, was ich dazu abgeben kann.
Ja, das ist genau das. Also man muss jetzt mal bei Sony noch eine Sache im Hinterkopf behalten. Sony baut ja nicht nur fertige Kamerasysteme und baut Objektive dafür, sondern Sony baut vor allem die Sensoren, die in den Kameras drin sind. Mhm. Und wenn man sich da mal auf der Zunge zergehen lässt, in welchen Kameras überall Sony-Sensoren drinstecken.
Das und wie?
Nicht nur die hauseigene Marke, sondern eben auch ne, Nikon, Panasonic, Olympus wahrscheinlich auch.
Und wie viel besser die geworden sind, wo wir wieder bei der ersten Frage sind, nämlich dem Thema Dynamikumfang.
Ja. Also Sony hat eine Riesenkompetenz im Sensorbau. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Ja, Prost, Frank.
Ja, Prösterchen.
Du brauchst noch eine Stärkung.
Ja, auf alle Fälle.
Ah, sehr gut. Das muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, auch hier unser Lieblingshersteller hat sich, wie ich
finde,
ganz weit aus dem Fenster gelehnt.
Auf jeden Fall.
Zwei tolle Sachen gemacht. Einmal die Verkleinerung des Sensorformats mit trotzdem erträglicher Bildqualität, bis hin sehr guter heutzutage dann schon. Mhm. Und hat für eine Standardisierung gesorgt und es möglich gemacht, dass herstellerübergreifend Sachen ausgetauscht werden können, wie Objektive, zumindest jetzt von zwei großen Playern am Markt. Das finde ich eine gute Sache, dass das passiert ist. Da haben sie am Anfang viel Schelte für bekommen. Mhm. Und wie das so oft ist, wenn man was neu anfängt, dann ist es noch nicht optimal. Das muss man auch mal ganz ehrlich zugeben. Klar, da waren Kritikpunkte völlig angebracht, aber da sind sie tapfer durch und haben heute dann so Sachen auch in Kameras verbaut, die man bei anderen Herstellern auch sehr, sehr lange suchen muss, wie Live-Composite-Fähigkeiten und so weiter, wo ich sage, das sind Dinge, die mir Spaß machen. Ob das jetzt für den Rest der Fotowelt von Bedeutung ist, kann ich jetzt gerade nicht entscheiden.
Klar. Ja, klar.
Aber ich finde das ein Riesenfortschritt, dass man da an der Stelle angefangen hat zu sagen, eine Fotokamera besteht nicht nur aus dem Sensor und dem Objektiv davor, sondern an den weiterverarbeitenden Schritten hintendran, die man in der Kamera noch erledigen kann. Mhm. Artfilter.
Ja.
Das weiß ich was. Ob man die jetzt benutzt oder nicht, ist eine eigene Sache. Aber diesen Mut zu haben, da voranzugehen und zu sagen, wir probieren das mal aus und wir gucken mal, wie der Markt reagiert. Mhm. Das finde ich schon.
Ja, gut. Oder gucken wir uns an, was hat sich in den letzten 10 Jahren generell getan? Videofunktionen in Fotoapparaten. Also völlig undenkbar vor 10 Jahren. Mhm. Heute ganz normal. Hast du keine Videofunktion, brauchst du deine Kamera eigentlich nicht auf den Markt werfen. Obwohl viele Fotografen das nach wie vor nicht benutzen. Trotzdem ist das der State of the Art geworden. Es hat sich in den letzten 10 Jahren halt einfach unfassbar viel getan. Und ja, natürlich hat sich bei Olympus, haben sich verrückte Dinge getan. Wer hätte gedacht, dass aus dem ehemaligen E-System sowas entstehen könnte wie heute. Da musste man schon auch ein bisschen visionär sein im wahrsten Sinne des Wortes, um sich das vorstellen zu können. Das Sony-Input kam einfach, weil die eben vor 10 Jahren mit Kamera, also zumindest mal mit Fotokameratechnik wenig zu tun hatten.
So, und wenn man sich anguckt, wie beliebt die Panasonic GH5 bei Videofilmen ist, muss man sagen, da hat Panasonic, glaube ich, an der Stelle ganz weit die Nase
gefahren,
was Videotechnik in Fotokameragehäusen
angeht. Auf jeden Fall.
Panasonic baut auch richtig gute professionelle Videokameras in Original-Videokameragehäusen für Fernsehsender und so weiter. Mhm. Auch ganz, ganz coole Sachen, aber sie haben halt wirklich viele coole Dinge in so eine Fotokamera eingebaut, was Videotechnik angeht. Da haben die, finde ich, die Nase vorn. Also so einen Hersteller finde ich schwer zu benennen für die letzten 10 Jahre, aber ganz klar, mit Sony liegst du auf jeden Fall ganz weit vorne, Frank, mit deiner Einschätzung, das teile ich. Die haben da wirklich viel auf den Markt gebracht, was vorher gar nicht da war, aus ihrer Sicht. Ja. Was ich jetzt keinen Fortschritt finde, ist, wenn jemand eine Kamera baut mit einem neuen Sensor drin, der 5 Megapixel mehr Auflösung hat. Nee. Das war mal am Anbeginn der Digitalfotografie, waren das die Fortschritte, die gemacht werden mussten. Auflösung.
Auf jeden
die musste
Fall.
Höher werden.
Da ging es auch um eine halbe ISO-Stufe, bei einer halben ISO-Stufe weniger Rauschverhalten oder irgend so ein Kram. Das war alles zu Beginn des digitalen
Zeitalters. Aber wir reden ja jetzt hier von 2008 bis 2018.
Genau.
Und ich sag mal, 2008 war schon so die Phase des Megapixel-Rennens, wo es nicht mehr unbedingt nötig war. Da hat zwar immer noch jeder damit geklotzt, aber da waren wir
so,
schon.
Der Standard hatte irgendwas jenseits der 10 Megapixel, also 12, 16 oder irgend sowas. Und insofern, da war auf so einem Sensor eigentlich schon alles okay. Ja. Gut, jetzt nehmen wir von dem Doc Minton wieder eine Frage rein, versprochen. Und zwar hat der Doc, und zwar in einem eigenen Livestream, nachdem meiner zu Ende war, gefragt, wie die Langzeiterfahrungen sind der Cosi Speed Taschen, die ich zusammen benutze mit einer Thinktank iMover Mirrorless 30. In der Tat, ich benutze diese Cosi Speed Taschen, das sind diese Gürteltaschen zum Umbinden. Schöne Grüße an den Thomas, den Inhaber von Cosi Speed. Und auf demselben Gurt benutze ich noch eine Thinktank Tasche.
Hier müssen wir mal ganz kurz was, glaube ich, auch dazu sagen,
bevor
es weitergeht.
Okay.
Wenn ich richtig informiert bin, die Cosi Speed Taschen hast du von Thomas zur Verfügung gestellt
bekommen? Ja.
Die Think Tank hast du selber bezahlt?
Gekauft. Ja, richtig, richtig. Alles gut, Disclaimer, wunderbar. Ja, die Tasche habe ich nicht bezahlt. Die Think Tank Tasche habe ich nicht bezahlt. Die Cosi Speed Tasche habe ich nicht bezahlt, aber die Think Tank Tasche schon. So. Und ich benutze die da drauf, weil ich mit, ich möchte nicht noch 3 Gürtel mehr um die Hüfte geschlungen haben. Und bei dieser Think Tank ist es so, dass die hinten eine Schlaufe hat zum Durchfädeln eines vorhandenen Gürtels. So, das ist eigentlich der Grund, weshalb die da drauf ist. So, jetzt fragt Helmut nach der Langzeiterfahrung. Also, ich finde es nach wie vor praktisch, die beiden Taschen am Gürtel zu haben, insbesondere auf Städten.
Städtereisen.
Genau, auf Städtereisen und in Städten. Das besonders deswegen, weil man an der Cosi Speed Tasche sehr schnellen Zugriff hat. Die ist halt sehr schnell zu öffnen mit einer Handbedienung und die Kamera rauszunehmen und so weiter. Mhm. Allerdings mit dem Nachteil auch, dass auch jeder andere schnell Zugriff hat. Und die ThinkTank-Tasche ist halt sehr gut verschließbar. So, die hat einen Doppelzipper, da kann man mal schnell einen Karabiner vormachen oder so ein kleines Vorhängeschloss mit einem, wie heißt das hier, Zahlenschloss oder sowas. Mhm. Und die so verschließen, dass sie vor Zugriff geschützt ist. Und in die Cozy Speed kriege ich halt auch nur eine Kamera rein und vielleicht noch ein, zwei kleine Objektive, dann ist die auch voll. So, und da ich auf so Städtereisen mehr dabei habe, also im Zweifel mal vielleicht auch noch ein iPad oder aber einen Reiseführer und noch zwei, drei weitere Objektive und auch mein Portemonnaie gerne sicher in einer Gürteltasche verstaue, habe ich die davor. Ich glaube, da haben wir auch schon mal zu gesprochen. So, jetzt kommt die Langzeiterfahrung. Also, der Cozy Speed Gurt wird natürlich aufgrund des dauerhaften Gewichtes, was von der ThinkTank Tasche und dieser Gürtelschlaufe auf ihm lastet, zusammengedrückt. Und das ist so ein ganz normaler Gürtelgurt, so wie so ein Gurtband im Auto, würde ich sagen, so ähnlich. Das heißt, der knautscht so ein bisschen zusammen. Der ist nachher nicht mehr so flach liegend, sondern ist da so ein bisschen zusammengestaucht. Gleichzeitig, aufgrund des ewigen Geschubbers, weil ja beide Taschen, die eine ist da dran angenäht und die andere ist ja lose auf dem Gurt
drauf. Ach, du benutzt die gleichzeitig am selben, also ja gut, die eine Tasche ist ja festgenäht,
genau.
Die geht ja gar nicht ab.
Genau, genau.
Ja, ja, okay.
So, und gleichzeitig durch dieses Durchziehen dieses Cozy Speed Gurts durch die ThinkTank leidet die Durchführung der ThinkTank Tasche.
Aha.
Das muss man ganz klar sagen, das Ding zerschneidet die nach und nach. Weil das reibt ja immer da drauf. Bei jedem Schritt reibt diese Tasche auf diesem anderen Gurt.
Und glaubst du, das ist eine Besonderheit von dem Cozy Speed Gurt? Oder würde
das
bei jedem Gurt passieren?
Das würde bei jedem Gurt passieren, weil die sind bei mir natürlich auch in einem schlimmen Einsatz. Also der Dieter weiß, dass ich mir erstens viel auf Städtereisen unterwegs.
Ja, wer mit Frank verreist, weiß, mit Frank unterwegs sein bedeutet Schmerzen. Leiden können.
Genau, Schmerzen heißt das eigentlich meistens. So, und dann bewege ich diese ThinkTank-Tasche auf dem Gurt natürlich auch von vorne nach hinten. Also ich ziehe sie über den Gürtel. Wenn ich sie vorne öffnen muss, ziehe ich sie mir dann schnell nach vorne. Und wenn ich sie gerade nicht brauche, weil sie eben verschlossen ist mit einem Karabiner oder einem Vorhängeschloss, schiebe ich sie auf den Rücken, damit sie aus dem Weg ist und ich mehr Bewegungsfreiheit habe.
Das ist ja was du mit der festgenähten Cozy Speed Originaltasche natürlich
nicht machen kannst.
Also genau. Da würde der ganze Gürtel um deinen Körper rotieren und Wärme erzeugen.
Richtig, und dann würde es im Fleisch schneiden, das ist schlimmer als in der Durchführung der ThinkTank-Tasche.
Ja, ja, ja.
Muss man dazu sagen, wie lange habe ich die? 3 Jahre höchstwahrscheinlich und so weiter. In etwa, ich glaube, da hast du die mir mal empfohlen, so lange wird das ungefähr her sein.
Also ich glaube maximal 2.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich gucke in meinen Amazon-Einkäufen nach für euch nochmal und trage das vielleicht nochmal hier nach in der Sendung. Die ist noch nicht durchgeschliffen und auch noch nicht so, dass sie komplett kaputt ist, aber es ist eine Frage von Zeit, bis ich eine neue brauche. Das muss man ganz klar sagen. Also die Halbwertzeit ist ungefähr erreicht. Also
wenn irgendwann die ThinkTank-Tasche kaputt ist, weil die Gurtdurchführung aufgeschubbert ist, dann wäre ich interessiert, was passiert, wenn du die mal zu ThinkTank zum Service schickst und fragst, ob da dir geholfen werden kann.
Ja, bin ich auch.
Das würde mich echt interessieren, was sie dann machen.
Ja, ich habe eine Idee, was die dann machen.
Ich glaube auch, dass ich weiß, aber trotzdem würde ich mal.
So, und das ist aber nur eine Frage, die Halbwertszeit ist ungefähr erreicht. Ja. Das ist jetzt eine Frage von Zeit, bis es irgendwann durch ist. So, das ist meine Langzeiterfahrung. Sonst finde ich es nach wie vor sehr praktisch, das alle auf dem Gürtel zu haben und die Hände frei zu haben und sowas wie gehabt. Ich möchte das auf einer Städtereise nicht missen.
Jetzt weiß ich noch, wir hatten uns darüber unterhalten, die ThinkTank iMover 30, glaube ich, ist das, die du da hast. Da hatten wir extra danach geguckt, dass es eine ist, die auf den Gürtel aufzuschieben ist und wo trotzdem ein iPad reinpasst, weil dir das, glaube ich, damals wichtig war. Wie oft hast du das iPad in der Tasche gehabt?
Einmal, um zu gucken, ob die Größe passt.
So viel zum Thema Features, von denen man denkt, dass man sie braucht.
Da, wo das iPad normalerweise drin ist, erstens ist fürs iPad sehr unschön, weil das ist auf der Körperseite. Das würde sehr stark an Körper schubbern und vielleicht sogar verbiegen, wenn man ganz ehrlich ist, so wie ich die Tasche benutze, weil da vorne drin sind 3 oder 4 Objektive zusätzlich. Aber ich habe da die Reiseführer drin. Also dieses Fach ist trotzdem sehr gut gefüllt mit 1 bis 2 Reiseführern, einfach um mal schnell was nachzugucken. Ich finde die Kombi nach wie vor gut. So, das glaube ich, kann man abschließend sagen.
Okay, und einmal ganz kurz zusammengefasst, komplett kaputt ist keine von beiden in der Zeit.
Nee.
Du benutzt sie aber regelmäßig und oft.
Ja. Und das Material leidet natürlich darunter, weil weder der Gürtel von der Cozy Speed Tasche noch die ThinkTank sind für diese Kombination gemacht. Weil die ThinkTank ist zwar zum Durchfädeln gemacht, aber höchstwahrscheinlich eher von einem normalen Gürtel und dann sicherlich nicht zum Hin- und Herrutschen, von vorne nach hinten und ein- und auspacken und diesen ganzen Krampel und auch sehr voll beladen mit sehr viel Gewicht. Das ist so nicht gedacht gewesen und insofern nicht.
Irgendwas ausgerissen, irgendwelche Ösen, Reißverschlüsse, Knöpfe?
Weder noch bei keiner der beiden Taschen, nein, alles gut.
Okay, was kann man sonst noch als Langzeit? Ist eine mal nass geworden, durchgesuppt?
Mal nass werden tun die natürlich ständig auf so Städtereisen. Manchmal
mal vom Körper im Fluss vom Schweiß, untergegangen.
Manchmal vom Körper vom Schweiß und manchmal auch nur vom Regen. Aber das können die beide gut ab, also alles gut.
Irgendwas mal rausgefallen, was nicht hätte rausfallen dürfen?
Nein, da haben wir aber in so einer Sendung hier schon mal von berichtet, die ThinkTank öffnet sich vom Körper weg, das ist sehr praktisch, deswegen fällt einem normalerweise nichts raus. Und aus der Cozy Speed kann eigentlich nichts rausfallen, weil der Deckel so darüber geht, Nein, rausgefallen auch nie was. Alles ist gut. Ich finde die Kombination nach wie vor sehr praktisch.
Bist du schon mal von jemandem beschimpft worden wegen der Taschen? Das sieht ja unmöglich aus. Nein, das nicht.
Aber natürlich ist es, deswegen schiebe ich die ThinkTank auf dem Gürtel hin und her. Ist natürlich ätzend, wenn die beide, die eine ist rechts am Körper und die andere links, dann ist man sehr, sehr breit. Mhm, das heißt, irgendwo, entschuldige mal, wer im Glashaus sitzt.
Als wenn das an den Taschen läge.
Das heißt, wenn man irgendwo durch einen engen Durchgang möchte, ich sag mal so typischerweise auf der Treppe im Petersdom auf den die Kuppel hoch.
Macht man sich keine Freunde, wenn man da so hochkommt.
Da kommt einem zum Glück niemand entgegen, aber da passt man mit den Taschen quasi nicht durch. Mhm. So, das heißt, da muss man die beiseite schieben oder abnehmen. Und an anderen Stellen, so im Bus und sowas, ist das natürlich auch ein bisschen lästig, dass man diese beiden Taschen am Gürtel hat.
Jetzt geht die Frage hier aber in die Richtung entweder oder, ne? Nicht so wie du beides.
Doch, der Helmut meint beides, weil der weiß, dass ich beides benutze und er hat schon dreimal danach gefragt und jetzt kriegt er die Antwort.
Der will doch nicht so wie du rumlaufen und beide Taschen
benutzen. Ich nehme an schon, weil der hat ja die Cozy Speed schon.
Und will sich jetzt noch eine
Und ich glaube, der wird da eine weitere drüber schieben, ja genau.
Oha, Mensch, muss der denn alles nachmachen, was du machst?
Der will nach Hongkong.
Ach so, deswegen,
in Hongkong, wir kommen.
Jetzt ist mir klar, wohin das...
Richtig.
Ja, verstehe. Gut, also, du kannst keine von beiden richtig...
Ranten.
Ich wollte gerade sagen, empfehlen, aber empfehlen kannst du eigentlich beide. Ne?
Beides ist gut. Für mich ist eine gute Kombination, ja.
Ja, okay. Dann haben wir das mal aufgeklärt, sehr schön. So, ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Und dann ist, glaube ich, Schluss für heute, oder? Ich muss nämlich irgendwie auch mal nach Hause.
Ja, das ist kein Problem. Guck mal, von dem.
Warte, ich hab einen Vorschlag.
Warte, von dem Pixel Pete haben wir diverse beantwortet. Ich würde gerne den Bobfahrer beantworten.
Ich würde das nicht darauf festmachen, von wem die Frage ist, sondern ich habe hier eine Lieblingsfrage, die würde ich gerne als Abschlussfrage nehmen. Na? Die ist von Barfußmatze.
Bitte?
Ja, da geht's um das Thema, was ist Tiefenschärfe bzw. Schärfentiefe, der Unterschied.
Oh, und ich darf die Bobfahrerfrage nicht mehr beantworten?
Doch, nächstes Mal.
Ach, wir machen das noch, den Rest
machen wir nächstes Mal.
Okay, sehr gut. Ja, dann machen wir jetzt hier schön von Mallorca Barfußmatze. Ja, Tiefenschärfe oder Schärfentiefe? Ja. Oder Terfenschiefe? Oder wie heißt der Bums?
Terfenschiefe ist eigentlich die einzig korrekte Ausdrucksform dafür.
Nee, ehrlicherweise die einzig wahre Wortschöpfung ist Schärfentiefe. Auch die einzig richtige und korrekte. Ich weiß, dass viele Kollegen und überall das Tiefenschärfe benutzen. Aber das wahre Wort Schärfentiefe, dummerweise ist es mittlerweile so, dass selbst in der Wikipedia und im Duden beides angegeben ist, weil so viele es falsch benutzt haben, glaube ich. Weil wenn man sich mal überlegt, wie die Wörter sich zusammensetzen, dann hat man einmal ein Wort, das heißt Tiefenschärfe. Das ist nicht mal nachvollziehbar, wie diese Wortkombination überhaupt, was die überhaupt aussagen soll. Man muss sich nur mal überlegen, was ist Tiefenschärfe?
Du redest dich um Kopf und Kragen.
Nee, das Wort heißt Schärfentiefe. Nämlich in welcher Tiefe sitzt die Schärfe? Das ist das richtige Wort für den Begriff und auch das, was korrekt ist und das einzig wahre, Schärfentiefe.
Also Schärfentiefe, bezeichne ich jetzt nochmal genau was bitte, Frank?
Welche Tiefe im Bild scharf abgebildet ist.
Also du fokussierst auf einen Punkt
und
davor und danach, wie ist der Schärfeeindruck, wie weit ins Bild hinein, nach vorne und nach hinten, hat man den Eindruck, noch was scharf zu sehen?
Genau.
Das meinst du damit?
Genau.
Jetzt komme ich. Ne? Ich war lange Zeit genau deiner Meinung.
Ja, die ist auch
und dann habe ich was gelernt.
Ach was?
Ich bin ja nicht so resistent wie du.
Von wem?
Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich höre und guck so viel Zeug, da weiß ich doch nicht mehr, wer was gesagt hat.
Ich habe schlimme Ahnung, von wem du was gelernt hast. Na gut, komm.
Nee, der war es nicht.
Sehr gut. Boah.
Zum Thema Tiefenschärfe.
Ja.
Also, wenn man über das spricht, was Frank gerade meinte, wenn man sagt, ich habe irgendwo hinfokussiert und davor da und dahinter ist es scharf oder unscharf, da bin ich völlig bei dir, das würde ich auch als Schärfentiefe bezeichnen. Mhm. Aber wenn du dir ein Foto anguckst und das ist zum Beispiel eine Landschaftsaufnahme, du hast im Vordergrund einen Ankerpunkt für das Bild gefunden, den hast du schön anfokussiert, der ist schön scharf sowieso, aufgrund, ne, weil du dahin fokussiert hast. Mhm. Und dann geht es aber ganz weit nach hinten ins Bild, weil du im Hintergrund noch eine Bergkette hast. Aufgrund der hyperfokalen Distanz kann die ja auch scharf sein.
Ja.
Man kann ja bis zum Horizont scharf abbilden.
Ja.
Und das wäre für mich, wenn du sagst, ich habe hier ein Foto, bei der gefällt mir die Tiefenschärfe sehr gut. Also quasi das, was du, glaube ich, sagst, Vordergrund macht Bild gesund und dann hat man im Hintergrund noch was, was man erkennen kann. Das hilft dabei, dass Tiefe im Bild entsteht. Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man den Begriff Tiefenschärfe sinnvoll für anwenden kann.
Dann sind es allerdings zwei verschiedene Dinge,
richtig,
die das bezeichnen.
Genau das meine ich nämlich. Hm? Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern das eine bezeichnet das, was du zuerst beschrieben hast. Also man fokussiert auf einen Punkt und davor und dahinter gibt es eine knappe Schärfe oder eine weit auslaufende Schärfe. Mhm. Das ist die Schärfentiefe.
Ja.
Und das andere ist ein ganz anderes Ding.
Ja, das...
So wie ja das Thema Unschärfe und Bokeh zwei völlig verschiedene Dinge sind, die aber oft zusammen
benutzt werden.
Aber das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
Nee, aber so kann ich das nachvollziehen, aber dann benutzen es trotzdem sehr viele Menschen einfach falsch.
Das kann schon sein.
So, das ist dann trotzdem bedauerlich.
Da ist es jetzt unsere Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu leisten.
Auf jeden Fall, und das tun wir ja hier quasi.
Ja, so marktbeherrschend, wie wir mit unserem Podcast, der sind, also es gibt ja quasi keine Fotopodcasts neben uns.
So.
Alle hören ja nur uns.
Richtig.
Haben wir das jetzt hiermit ja auch erfüllt, diesen Auftrag.
Und machen wir uns jetzt vor, sollte das nicht so sein, also ihr kennt irgendjemanden, der uns nicht kennt. Dann empfehlt uns weiter.
Unbedingt.
Ja, also das würde ich mir sowieso wünschen. Jeder, der in einem Fotoclub ist, in irgendeiner Community, bei Facebook, in Facebook-Gruppen oder bei Twitter, der teilt unsere Beiträge und dann freuen wir uns, denn ihr wisst es ja, aus guten alten Zeiten teilen macht glücklich.
Richtig. So.
So, also, wir haben uns jetzt committed. Weitere Fragen beim nächsten Mal.
Ja, die sind nicht vergessen. Also, ne?
Ja.
Pixel Pete und wie alle heißt, Bobfahrer Bob und...
Und Doc Minton hat auch noch welche.
Hat auch noch zwei
und Barfußmatze auch immer noch.
Alles, wir kommen auf euch zurück und
auf jeden Fragen. Wir freuen uns super, dass das so spontan geklappt hat. Also ich finde es geil.
Ich glaube,
wir haben auch eine ganz schöne Sendung produziert. Ich glaube, die Fragen sind soweit beantwortet.
Ich hoffe, es kommt.
Wenn ihr weitere habt, dann schickt es uns gerne. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert gerne hier unter der Folge bei uns im Blog.
Oder auf iTunes.
Ja.
Das ist auch immer sehr schön.
Genau.
Eine kleine positive Rezension bei iTunes mit ein paar Sternen versehen.
Richtig. Das macht den Podcast weiter sichtbar und damit kommen automatisch weitere Hörer dazu und erfahren davon, dass es diesen geilen Podcast hier gibt. Und wenn es euch nicht gefallen hat und ihr habt berechtigte Kritik und sagt, Achtung, ich habe hier was, das hat mir nicht gefallen, schickt uns doch eine Mail an feedback@photophonie.de. Wir freuen uns auch über jeden, der irgendwas zu sagen hat und sagt, das könnt ihr noch besser machen, weil unter uns wäre es schon perfekt.
Ja.
So, und in diesem Sinne wünschen wir euch...
Wir wollen gar nicht perfekt sein, wir wollen aber gerne besser werden.
Auf jeden Fall.
So.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit.
Richtig.
Viel Spaß beim Podcast hören. Und ja, dann würde ich sagen...
Wir hören uns wieder.
Auf jeden Fall. Macht's gut.
Wenn wir wieder hier auf dem Kanal eure Fragen beantworten. Und zwar sehr zeitnah.
Ja.
Ja, weil das war jetzt innerhalb, sag ich mal, von einer halben Stunde haben wir angefangen zu beantworten.
Absolut.
Nachdem die Dinge eingebaut.
Absolut.
Wir beantworten eure Fragen zeitnah, nicht unbedingt... spaßbefreit oder wahrheitsgemäß, aber zeitnah.
Richtig.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war deine aktuelle Folge Fotophonie. Das war's. Du kannst abschalten. Es kommt nichts mehr. Aber Frank und Dieter freuen sich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Also nicht vergessen, Fotophonie hören, etwas lernen und dabei auch noch bestens unterhalten werden.